Verrückte zweite Bundesliga.
Erste Chance und erstes Tor.
Dresden und Regensburg, die Kleinen ganz oben.
Der klappte Wahnsinn, dieser Auftakt.
Die Favoriten stolpern. Werder, der HSV, Schalke. Krisenriesen statt Aufstiegsaspiranten. Die zweite Liga steht Kopf. Und wir reden darüber jetzt im Doppelpass zweite Bundesliga.
Vermeintlich kleine Namen mit großen Leistungen und große Namen mit großen Sorgen. Herzlich willkommen zum Doppelpass zweite Bundesliga, immer montagsabend 21.45 Uhr. Wollen wir reden über diese herrlich spannende Liga, die momentan so viele Überraschungen uns schon nach 4 Tagen geliefert hat. Auch weil die Großen schwächeln. Was ist da los? Darüber wollen wir quasi bei einem Trainergipfel hier reden. Heute bei uns in der Runde unter anderem der Erfolgstrainer des Tabellenführers aus Regensburg, Mersat Selimbegovic. 4 Spiele, 4 Siege. Er sagt, ich habe ein Traumjob in einer Traumstadt, in einem Traumverein und die Euphorie kann gerne weitergehen. Mal gucken, wo das endet. Dann freuen wir uns über einen Mann, der einst mit Ottmar Hitzfeld das Trainer-Dreamteam beim BVB und bei den Bayern war. Er wurde als Co-Trainer 2-mal Champions-League-Sieger, 7-mal Meister, 3-mal Pokalsieger, zuletzt war er 2 Jahre Sportdirektor in Ingolstadt, stieg auf in die zweite Liga, verlor den Job, fragen sich bis heute alle, warum. Auch das klären wir, aber er guckt auch auf die zweite Liga als intimer Kenner und sagt beim Blick nach Bremen, bei der Transferpolitik ist Markus Anfang, der Trainer, die ärmste Sau der Liga. Und dann freuen wir uns auf Peter Neururer, unser Sport1-Experte, Trainerdenkmal und logischerweise auch einmal Meister, habe ich gehört. Studentenmeister, glaube ich, einst. Also immerhin auch schon mal ein Titel und natürlich 2-mal als Aufstiegstrainer. Du hast dich mit Schalke 04 beschäftigt und sagst, dein Glaube ist eigentlich groß, dass dieser Verein aufsteigen kann, aber die Realität sagt was anderes. Dieses Jahr wird das bei Königsblau noch nichts mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Dazu freuen wir uns dann gleich auch nach Hamburg zu schalten. Jonas Bold, der Sportvorstand vom HSV, wird uns zugeschaltet sein. Auch die haben ja nicht gewonnen, 2-2 gegen Darmstadt nach der Derby-Pleite gegen St. Pauli. Also es ist schon ein wirklich munterer Anfang dieser Saison. Vorne sind Dresden auf Platz 2, Regensburg auf Platz 1. Peter, bist du auch überrascht, wie das losgeht?
Ja, wer ist da nicht überrascht? Und munter findet der ein oder andere Verein das mit Sicherheit nicht. Denn für den einen oder anderen kann es am nächsten Wochenende schon durchaus problematisch werden.
Und ich meine, nun ist es auch so, dass diese eingespielten Vereine, also wie Regensburg beispielsweise, offenbar ein anderes und besseres Erfolgsrezept haben, als das die großen Vereine haben. Und wir gucken mal auf die Krisenriesen und dann reden wir drüber, was da momentan offenbar alles schiefläuft.
Dreimal großer Aufstiegstraum, dreimal das böse Erwachen im Zweitliga-Mittelmaß.
Auf Schalke ist es nie ruhig.
Vor allem nicht nach einem 1-4-Debakel.
Ich will das nicht als Ausrede immer sagen, dass wir eine zusammengewürfelte Truppe haben.
Der Totalumbruch im Sommer. Keine Entschuldigung, kein Alibi. Das hat Sportdirektor Schröder direkt klargestellt. Und Gramotzis nach 4 Spieltagen schon angezählt.
Wir müssen versuchen, da einen Weg zu finden, so schnell wie möglich eine Mannschaft zu werden.
Werder kämpft mit derselben Aufgabe und mit dem Tore-Schießen. Selbst gegen 10 Karlsruher gelingt kein einziger Treffer. Statt Verstärkungen für die Offensive verlässt mit Eggestein eine Identifikationsfigur den Verein. 4 Spiele, nur 1 Sieg. Von Aufbruchstimmung keine Spur.
Klar, mit der Punkteausbeute sind wir nicht zufrieden.
Die Geduld der Fans schon jetzt aufgebraucht. Keine Wiedergutmachung für die Derby-Niederlage. Dazu wackelt die Abwehr bedenklich.
Das ist momentan bei meiner Mannschaft einfach noch so, dass sie die Euphorie, die sie dann im Offensivspiel haben, nicht gleich umsetzen können in die Euphorie, was das Defensivspiel anbelangt.
3-mal Stolperstart und das bittere Zwischenfazit. Krisenriesen statt Aufstiegsaspiranten.
Was für ein komischer Start für die drei großen Vereine. Unter anderem hat Regensburg Schalke gestern bzw. am Wochenende vorgemacht, wie das geht. Klarer 4-1 Erfolg. Waren Sie selber überrascht, wie leicht man so einen großen Namen schlagen kann?
So leicht war es nicht, aber trotzdem war es auch für mich Überraschung, dass wir in dieser Höhe das beenden können.
Ja, weil tatsächlich, ihr wart in allen Belangen überlegen. Also Schalke hat bei euch Grenzen bekennen müssen. Waren die so schlecht oder ihr so gut?
Nee, die waren nicht schlecht. Die waren an dem Tag richtig gut. Es passt im Moment bei uns sowieso vieles zusammen und in dem Spiel auch. Zweiter Torschuss ist gleich drin, das Stadion geht mit und das ist zweite Bundesliga. Die großen Namen haben Probleme, bei kleinen Vereinen sich durchzusetzen. Und diese Erfahrung hat jetzt auch Schalke gemacht.
Ja, und nicht zum ersten Mal. Woran liegt das? Warum haben diese großen Clubs, wir werden ja alle heute hier besprechen, aber gerade eben Schalke, schon den Auftakt gegen den HSV vergeigt. Dann gab es einen Erfolg, aber irgendwie ist es auch ein Stotterstart. Dazu der personelle Umbruch. Woran liegt es, dass die noch nicht so richtig Grip finden in dieser zweiten Liga?
Ja, ich glaube, das Schwierigste überhaupt im Fußball ist, in allen Klassen, wenn du als eine Art Favorit in die Saison reingehst, das heißt, wenn du gar keine andere Chance hast, als zu sagen, ja, klar, wir wollen wieder aufsteigen. Und das macht irgendwas mit der Mannschaft, mit den Spielern. Ich sage immer, im deutschen Fußball ist nur eine Mannschaft, die das schafft, immer wieder jedes Jahr, weil es da gar keine Diskussion gibt, nämlich Bayern München, dass sie Meister werden wollen, dass sie Meister werden müssen. Das sagen die und setzen sich dann auch durch. Jede andere Mannschaft hat, wenn sie so ein Ziel sagt, irgendwie Probleme, weil sie irgendwie Nervosität kriegen, bei den Spielern zu viel Druck herrscht, keine Ahnung.
Tja, aber die Schalker sagen ja noch nicht mal, dass sie aufsteigen wollen, obwohl die Fans das natürlich genauso sich wünschen. Du lebst in Gelsenkirchen, kriegst die Stimmung mit. Wie viel, sagen wir mal, Ungeduld ist auch im Umfeld da und gerade nach so einer krachenden Niederlage in Regensburg?
Die wird natürlich dadurch noch mal multipliziert. Man muss immer davon ausgehen, es ist nicht nur so, dass der ein oder andere Verein, jetzt sprechen wir gerade über Schalke oder über die anderen vermeintlich großen, Probleme hat, mit eigenen Dingen umzugehen, sondern man darf nicht vergessen, die Spiele des jeweiligen Gegners sind für den jeweiligen Gegner, wenn ich gegen Schalke spiele, gegen Werder Bremen spiele, fast immer Spiele des Jahres. Der Gegner mit großen Namen wird ganz anders angenommen. Die Trainingswoche, müssen wir wahrscheinlich bestätigen oder unterstützen können, die Trainingswoche sieht schon mal ganz anders aus, wenn ich ein großes Spiel vor Augen habe. Die Intensität, losgelöst von der Trainingssteuerung, ist eine andere und die Motivationsebene ist eine andere. Der vermeintlich Kleine kann wesentlich weniger verlieren als der vermeintlich Große. Das große Problem bei Schalke 04 ist, und jetzt gegen einen Gegner getroffen, der die Fehler, die Schalke 04 en masse gemacht haben, gnadenlos ausgenutzt haben. Es war eine Quote, die war sensationell. Und wenn ich die ein oder andere herausragende Aktion von Fährmann noch mit dazu rechne, kann Schalke 04 auf diesen Tag bezogen glücklich schätzen, nur mit 4:1 verloren zu haben. Und wie weh das tut, das kann man im Prinzip ja nur dann beschreiben, wenn man es selbst miterleben kann. Also eine Stadt, mehr als eine Stadt, ist in tiefer Verzweiflung im Augenblick. Und ich hoffe, dass am Samstagabend live bei uns auf dem Sender wird das Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf, dass da endlich die Wende kommt.
Tja, wir werden es live verfolgen ab 19.30 Uhr am Samstag. Gucken wir mal eine Szene rein, die vielleicht auch diese taktischen und eben spielerischen Probleme offenbart. Das erste Tor, Sie haben es ja selber gesagt, es war der zweite Torschuss mehr oder weniger, eingeleitet durch die Schalker selber. Sie haben hier den Ball, Aufbauspiel. Ja. Was ist dann aus Schalker Sicht, Peter, alles schiefgelaufen?
Das ist die einzige Katastrophe. Leben wir mal von normalem Fußball, gehen wir von normalen Sportarten aus. Da sagt man, mache das, spiele das, was du kannst und nicht das, was du möchtest. Wenn ich diese Spieleröffnung von Schalke 04 sehe, ohne zu wissen, was du deiner Mannschaft gesagt hast, aber mit dieser Spieleröffnung lädt Schalke 04 ja den Gegner ein, mich vorne zuzustellen, mich vorne zu attackieren. Wenn da der kleinste Fehler passiert, wenn ich da ins Zentrum den Ball spiele, fliegt, dreht sich dann noch ungeschickt, ist der Gegner sofort bei mir in Tornähe und schließt dann sofort ab und der Ball ist eben drin. Das sind Fehler, die dürfen normalerweise selbst in den untersten Klassen nicht passieren. Da muss ich versuchen, das zu spielen, was ich kann. Muss gucken, dass ich hinten rauskomme, um auch letztendlich dann die Wege nach vorne viel früher aufnehmen zu können. Aber das ist wirklich oberamateurhaft, die Fehler, die da gemacht wurden.
Ja, Flick hat den Fehler gemacht. Beste das Tor, wurde in Dortmund ausgebildet. Der hat wahrscheinlich eine Menge Spaß gehabt an dem Tag.
Das kann ich mir schon vorstellen. Also der kommt immer besser bei uns auch an. Und das Interessante ist, dass er als linker Außenverteidiger bei uns angekommen ist. Und jetzt spielt er vorne rechts. Genau wegen solcher Momente, weil er unglaubliche Schusstechnik hat, weil er nach hinten ziehen kann und das haben wir Gott sei Dank jetzt auch mal so richtig erleben können.
Ja, das ist schon großartig gewesen, mit dieser taktischen Idee offensichtlich Schalke eben früh unter Druck zu setzen. Setzt man da auch drauf, dass so ein Name ja gewinnen muss eigentlich und dann eben die Nervosität steigt, früh attackieren und so kann man eben die großen Namen schnell vor auch große Kopfprobleme stellen.
Das ist, wie Peter vorher gesagt hat, das sind besondere Spiele für Vereine wie Jahn Regensburg. Das erleben wir dann in erster Runde Pokal, was da los ist, wenn zweite Liga Vereine in Regionalliga oder in Oberliga spielen müssen, dass da eigentlich nicht viel zusammenkommt und nicht passt. Und jetzt mal am ersten DFB-Spieltag gesehen, dass viele große Namen auch richtige Probleme hatten. Und das, was wir spielen, wie wir spielen, ist seit Jahren gleich. Wir wollen einfach diese aktive, mutige Pressing spielen und in unserem Stadion wollen wir nicht mehr Gegner ein bisschen anschüchtern, wir wollen unbedingt unsere Fans mitnehmen und wenn die sehen, dass du den Schalke auch gleich im 16 attackiert und mutig bist, dann gehen die voll mit und das zusammen dann macht das aus, was ab 10. Minute in Regensburg los war. Das war wirklich nicht einfach für Schalke zu spielen.
Nee, und sie waren tatsächlich unterlegen. Michael Henke, wir gucken mal in eine andere Szene rein. Eine Standardschwäche, die sich bei Schalke auch offenbart hat. Freistoß Regensburg, Terodde köpft raus. Und dann wird es relativ einfach.
Ja, fast schläfrig. Also man muss sagen, die sind ja wie paralysiert so ein bisschen. Die Blauen, sag ich mal. Die anderen sind alle in Bewegung, die Weißen. Und die Schalker reagieren fast gar nicht. Ich glaube, das macht so ein bisschen die mentale Situation im Moment auch aus.
Ja, da hat jemand mit Leidenschaft versucht, den Ball wirklich zu versenken. Und nebenan, ich glaube, Salazar war es,
ja, genau,
lief jemand nebenan, der hätte auch mal leidenschaftlich verteidigen können. Der hat aber überhaupt nicht teilgenommen. Ja. Und da, wir reden über eine Situation innerhalb eines 16-Meter-Raums, das muss man sich vorstellen, nach einer Standardsituation, da sollte man eine Zuordnung haben. Und was da Schalke 04 hatte, es war nur ein heilloses Durcheinander gegen einen leidenschaftlich und gut auftretenden Gegner. Da wiederhole ich mich, hätte noch ein höheres Ergebnis bei rauskommen können.
Nun ist es ja tatsächlich so, ich meine, 4 Spieltage, ne? Klar, man muss immer sagen, es ist der Anfang und trotzdem so ein Anfang macht ja was auch mit einem Team. Wie viel Selbstbewusstsein kriegt man? Hat man eben Lust aufs Gelingen oder Angst vor dem Scheitern? Was glauben Sie, ist bei Schalke derzeit los? Wie viel Nervosität ist in diesem Kader einfach auch gar nicht wegzutrainieren? Weil eben alle wissen, wir müssen viele, viele Spiele gewinnen, so wie man aktuell in der Tabelle liegt. Man ist wirklich ja in der zweiten Hälfte unterwegs, auf Platz 13, glaube ich, derzeit. Das ist dann schon einfach viel zu schwach für die Ansprüche, die man ja hat im Pott.
Ja, du brauchst Erfolgserlebnisse. Der Trainer spricht wahrscheinlich jeden Tag mit denen, vielleicht zeigt er Videos, wo es geklappt hat. Und das alles nützt wenig, wenn du nicht Erfolgserlebnisse hast. Und da muss dann so eine Mannschaft selber wieder raus. Ich glaube trotzdem, dass es auch möglich ist, aber weil Qualität ist ja da. Aber ich glaube fest daran, dass das größte Problem diese mentale Situation ist, die natürlich nicht besser wird, wenn du in Regensburg 4 Stück kriegst und unterlegen bist. Also da hilft nur ein Erfolgserlebnis, wie Peter gesagt hat, im nächsten Spiel, dass der Knoten platzt und plötzlich zeigen die Spieler, die ja nicht so schlecht sind, wie sie da in einzelnen Situationen sind, zeigen sie ihre wahre Qualität.
Wir hören mal rein, was Trainer Gramotzes gesagt hat nach dem Spiel. War sehr interessant.
Wir wissen, dass es keine einfache Saison wird. Das war uns allen klar, weil einfach dieser Umbruch, wir haben fast 30 Bewegungen gehabt, Zu- und Abgänge. Ich glaube, das haben manche Mannschaften in 4 Jahren, was wir in einer Transferperiode hatten. Und wir wissen, dass wir keine Quantensprünge machen können, sondern wir müssen von Tag zu Tag uns verbessern. Solche Ergebnisse dürfen trotzdem nicht sein, das muss man auch nochmal sagen, trotz vielleicht dieser neuen Wechsel oder der vielen Wechsel, da müssen wir uns einfach anders präsentieren, aber wir werden jetzt das Spiel analysieren und dann werden wir vorangehen, damit wir danach im Spiel auch im nächsten Spiel wieder besser machen.
Peter, hat er recht oder ist das eine Durchhalteparole?
Er kann im Augenblick nichts anderes sagen, aber wenn er davon redet, zum Beispiel ein zusammengewürfelter Haufen, von dem kann man nicht mehr erwarten, ich möchte es aber nicht als Alibi benutzen. Dann hat er natürlich einen Satz seiner Mannschaft gegenüber gesagt, den kann man im Erfolgsfall von mir aus bringen, aber dann wird man den Satz ja nicht bringen. Aber Misserfolgsfall kriegt er irgendwann mal um die Ohren gehauen. Das geht nicht, denn diese Mannschaft ist ja von ihm auch, warum auch immer, unter welchen Umständen auch immer, mit zusammengestellt worden. Und das ist natürlich nicht gerade Rückendeckung seitens des Trainers. Ich verstehe den Dimit zu 100%. Der Junge ist ein wirklich akribisch arbeitender, hervorragender Trainer mit sehr, sehr viel Sach- und Fachkenntnis. In der Situation allerdings, mit der Situation konfrontiert, in einigen Gesprächen ein klein wenig überfordert. Aber was soll er auch anderes erzählen?
Ja.
Das ist das Problem.
Sie saßen 2 Meter daneben. Also Sie haben ihn auch miterlebt, wie er vor und nach der Pressekonferenz war. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Ist er auch so ein bisschen ratlos, was da gerade passiert?
Nee, ich muss schon sagen, ich kann mir schon vorstellen, was jetzt auf Schalke los ist. Und dafür, Aussage hin oder her, wirkt er das ganze Zeit souverän, weil ich habe schon auch andere Sachen erlebt. Und das ist schon für ihn gar nicht so einfach. Also die Vereine, die in zweite Bundesliga absteigen, die Erwartungen sind enorm. Also alles anderes, als dass du Regensburg da wegputzt, ist schlecht. Ja. Und dann kommt ganz was anderes und dann ist natürlich eine Hölle los. Aber das ist halt nicht nur ein Trainer. Dimi kennt die zweite Bundesliga super. Der war in Darmstadt sehr erfolgreich, hat einen super Fußball gespielt. Aber viele Spieler, die kennen das noch gar nicht. Also das ist schon ein Riesenunterschied, was da gefordert wird in diese zweite Bundesliga als in erste Liga. Die werden ein bisschen Zeit brauchen, dass alle kapieren, um was geht, um wie es geht, dass das nicht mehr um ja, Ballbesitz und schöne Spielzüge zu machen und dies oder das. Und es geht leidenschaftlich in beide Richtungen, wie gesagt, zu spielen, nach vorne und nach hinten verteidigen, alles gehen, was du hast, weil da lässt keiner nach und keine Sekunde. Und vor allem, wenn du Schalke bist, das wird genauso in Ingolstadt, es wird genauso, egal wo die spielen, es wird genauso heiß und schwer.
Ist interessant, weil ich meine, Regensburg zum Beispiel geht ja jetzt, glaube ich, in der fünften Saison in der zweiten Liga. Oliver Kreuzer vom KSC saß hier vor einigen Wochen und hat auch gesagt, die müssen lernen, was zweite Liga ist. Also wirklich so dieser Appell, Freunde, unterschätzt diese Liga nicht. Sie haben als Sportdirektor gearbeitet, als Trainer und dergleichen. Gramotzes hatte das Handicap, er kam noch in der Erstligasaison, musste den Abstieg verwalten quasi. Jetzt mit einer mehr oder weniger neuen Truppe soll er den Wiederaufstieg machen. Wie schwierig ist das Unterfangen? Peter Neururer sagt, in dieser Saison wird das eher nichts. Was ist so die Fernanalyse von Ihnen?
Das wollte ich gerade sagen. Problem ist natürlich, dass die mit einer Negativserie, also auch er als Trainer und auch mit einigen Spielern, schon eine Negativserie in der ersten Liga hatten. Also in der Abstiegsphase sind ja nicht mehr viele erfolgreiche Spiele gewesen. Also kamen da schon aus dem Down und gehen jetzt dann damit mit wenig Selbstbewusstsein in die zweite Liga plus der vielen Transfers. Gut, wir hatten in Ingolstadt nach dem Abstieg auch 35 Transferbewegungen. Was dann das richtige Rezept ist, da gibt es sicherlich nicht das eine Rezept, aber ich glaube, das geht so ein bisschen auf das, was der Peter eben in der einen Szene gesagt hat. Und ich will jetzt nicht schlau daherreden, aber du musst vielleicht einfach einfacher spielen. Ja? Ich sag mal jetzt, vielleicht im Zweifelsfall ein langer Ball ist eher mal angebracht, wenn eine Mannschaft eben noch nicht so funktioniert, dass du da rausspielen kannst und die ihre Abläufe kennen. Und dass das und dann vielleicht die zweite Liga irgendwo ein Stück weit unterschätzen, dass ich es vielleicht doch rausspielen kann. Aber man sieht dann an den Regensburgern, wie sie pressen. Das ist ziemlich gut, ziemlich perfekt. In der ersten Liga auch nicht viel besser von der Raumaufteilung her. Natürlich sind die Spieler dann nochmal qualitativ ein bisschen besser. Und das zu lernen und schnell anzunehmen, könnte das Problem sein von so einer Mannschaft wie Schalke.
Es gibt ja tatsächlich viele Komplimente auch eben für den Trainer. Also der ist ja auch, glaube ich, auf Schalke noch unumstritten. Wir gucken mal in die Zukunft. Topspiel gegen Düsseldorf am Samstagabend. Wir zeigen es live. Dann Paderborn auswärts. Haben auch einen blendenden Saisonstart hingelegt. Danach geht's gegen den KSC und dann gegen Hansa Rostock. Inwieweit sind so diese nächsten Wochen dann doch auch für Gramotzes wichtig? Weil er eben nicht die Zeit hat, bei diesem Umfeld frühzeitig wirklich ja auch zumindest in Regionen zu kommen, wo man Richtung Aufstieg denken darf.
Man soll normalerweise immer nicht, wenn es problematisch wird, alles auf das Umfeld schieben und dann sagen, in diesem Umfeld ist es besonders schwer. Mhm. Bei jedem Verein ist es schwer, wenn ich weg von meiner eigenen Zielsetzung bin. Schalke 04 hat eindeutige Verträge gemacht mit Sponsoren, die gültig sind, aber die sich nur verlängern, wenn man direkt wieder aufsteigt.
Da also gibt es muss in dieser Saison klappen?
Es muss in dieser Saison sofort klappen, bei dem einen oder anderen Sponsor, der diesbezüglich sich ganz klar positioniert hat. So, demzufolge weiß ich als Trainer und weiß ich als Spieler, wenn ich nach Schalke 04 komme, komme ich nicht nach Schalke, um Vierter zu werden, sondern ich komme mit dem eindeutigen Ziel, ich werde und muss aufsteigen. Mit dem Druck muss jeder umgehen können. Die Spieler selber gehen da gut mit um. Sie sind in der Situation, wo noch nicht das Druck entstanden ist. Wir haben erst den vierten Spieltag. Aber es bilden sich mehr oder weniger Tendenzen. Und wenn ich einmal in einen Abstiegsstrudel oder in einen Strudel reingerate, der nur negativ ist, dann kann ich vielleicht da rauskommen, wenn ich eine Linie habe. Und das ist das Problem bei Schalke 04. Die ganze Vorbereitung wurde zum Beispiel trainiert auf Dreier- bzw. Fünferkette, je nachdem Ballbesitz oder gegnerischer Ballbesitz. Plötzlich wird umgestellt auf eine Viererkette. Das kann man mit einer gut funktionierenden Mannschaft mit Sicherheit machen, aber ich muss eine Linie haben. Für was steht das Schalker Spiel? Für ein schnelles Umschaltspiel, für frühes Attackieren, für Kombinationsfußball, für Ballbesitzfußball. Wofür stehen sie? Und diese Linie ist noch nicht gefunden worden. Und solange diese Linie nicht da ist, wird auch weiterhin Unsicherheit da sein. Und der Gegner, wie Regensburg es perfekt gezeigt hat, wird daran sofort partizipieren, dahingehend, dass sie ihren eigenen Spielstil intensivieren können und dann auch zum Erfolg kommen. Und je größer die Frustrationsmomente da sind, also je schlechter es in der Tabelle aussieht, wird natürlich irgendwo gerade das Schalker-Umfeld, was sehr emotional ist, unglaublich, unglaublich sensibel. Und die Sensibilität, die ganz zum Positiven her, die Mannschaft mittragen, aber die kann die Mannschaft auch verdammt bremsen. Und das Spiel gegen Düsseldorf, ich kenne Schalke 04, auch in ähnlicher Situation, abgestiegen, dann durfte ich sie übernehmen und aufbauen, mehr oder weniger eine Mannschaft neu aufbauen. Die gleiche Phase haben wir jetzt auch. Sie dürfen nicht unten reingeraten, denn dann wiederholt sich einiges aus der Geschichte. Und ob da der Verein, der jetzt so aufgestellt ist, damit so umgehen kann, das wage ich zu bezweifeln. Von daher, meine Hoffnung, wie ich gesagt habe, war auch ganz klar, meine große Hoffnung, dass in diesem Jahr der Aufstieg bereits geschafft wird. Nur mein Glaube ist sehr, sehr gering gewesen und der wird leider in der Entwicklung im Augenblick, die man noch aufhalten kann, aber im Augenblick wird sie sehr bestätigt.
Nun ist es ja auch so, wir haben nach diesem Spiel gegen Düsseldorf die Pause wieder, Länderspielpause dann. Das heißt, dann ist erstmal 2 Wochen Diskussion, wenn man das verliert und irgendwie auf Platz 14, 15 wäre. Also das ist schon ein entscheidendes Spiel. Gehen wir mal über das Personal. Mascarell ist heute noch nach Spanien transferiert worden. Auch da ist man froh, dass man das Gehalt nicht mehr zahlen muss. Man ist ja auf Schalke offensichtlich schon genügsam. Man will gar keine Ablöse mehr. Man will halt diese teuren Stars, die die großen Verträge haben, noch irgendwie loswerden. Nastasic ist nach Florenz gegangen. Wie viel ist noch auf der, salopp gesagt, Reste-Rampe, die also sportlich nicht mehr genutzt werden soll, aber eben finanziell noch so schwer
auf dem Konto? Die kann nicht sportlich genutzt werden. Die Spieler wie Areti, die jetzt noch da sind, die noch unter Vertrag sind, die können ja nicht aufgestellt werden. Die können A, nicht bezahlt werden und B, was ist denn, wenn ein Spieler, der nicht transferieren könnte, wenn er sich plötzlich verletzt und dann nicht mehr transferierbar ist, dann steht er auf der Gehaltsliste von Schalke 04. Von daher, die Spieler, die gerade genannt wurden, die haben in dieser Saison ja keine Rolle mehr gespielt. Die waren teilweise mit beim Training dabei, aber sie haben mit dieser Mannschaft ja eigentlich nichts mehr zu tun gehabt, nur noch bezahlt technisch mit dem Verein und bei einigen Trainingseinheiten dabei. Ja, und von daher, die müssen jetzt weg, aber um Einnahmen zu erzielen. Ja, und wenn ich jedem Spieler Geld mitgeben muss, dann habe ich Gelder gespart vielleicht irgendwo. Im Falle von Nastasic war es der Fall und wie es jetzt bei Mascarell möglicherweise auch der Fall war. Aber dann habe ich keine Gelder eingenommen und Schalke 04 muss Gelder einnehmen, denn irgendwann im September gibt es, glaube ich, die Nachlizenzierung, da muss Schalke 04 Zahlen vorweisen können.
Also finanziell große Sorgen, jetzt sind noch ein paar Tage Transfermöglichkeiten drin. Muss Schalke noch was tun, um sportlich bestehen zu können oder geht es halt darum, primär noch Leute abzugeben?
Ja. Gut, dafür kenne ich die Situation zu wenig. Tatsache ist aber auch immer, Nottransfers sind manchmal nötig, aber ist immer die schlechtere Alternative, wenn ich es nicht vor der Saison geschafft habe. Gut, durch Corona hat sich die ganze Transferperiode sowieso ein bisschen nach hinten verschieben und ist sehr ruhig gewesen, sage ich mal, in vielen Bereichen. Aber wie gesagt, dafür kenne ich jetzt den Kader nicht gut genug, ob man wirklich noch die Möglichkeit hat, durch den einen oder anderen Transfer Entscheidendes zu bewegen.
Klar ist, Schalke hat Grenzen bekennen müssen. Unter anderem, weil dieser Mann mit seiner Truppe überragenden Fußball derzeit zeigt. Regensburg ist Tabellenführer. Darüber reden wir. Aber wir reden auch gleich über den HSV und freuen uns, dass Sportvorstand Jonas Bold uns dann zugeschaltet sein wird. Und das sind Bilder vom Wochenende. Trainer Tim Walter nicht zufrieden, die Fans unglücklich. Es läuft nicht. Warum kommt der HSV auch nicht in Schwung? Ein Thema gleich hier im Doppelpass zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga. Wir reden mit 3 Trainergrößen, mit Michael Henke, mit dem Trainer des Tabellenführers aus Regensburg. Wir freuen uns nach wie vor. Herr Merzat Selim Begovic, schwieriger Name, aber große Leistung, die wir bislang gesehen haben. Und Peter Neururer, auch über den HSV wollen wir reden. Und wir freuen uns sehr, dass jetzt live aus Hamburg zugeschaltet ist Sportvorstand Jonas Bold. Erstmal schönen guten Abend in die Hansestadt und danke für die Zeit. Und dann wollen wir ein bisschen reden über das, was in Hamburg gerade diskutiert wird, denn die Mannschaft auch eigentlich ja gut gestartet beim Auswärtssieg auf Schalke. Dann gab es letzte Woche die Derby-Pleite gegen St. Pauli. Jetzt am Wochenende nur ein 2-2. Wie angespannt und wie nervös ist man beim HSV und in Hamburg?
Also wenn Sie mich persönlich meinen, weder angespannt noch nervös. Dass natürlich Spiele, die nicht gewonnen werden, in Hamburg immer etwas mehr diskutiert werden, ist vollkommen klar. Und das macht ja irgendwie den Reiz auch aus hier.
Naja, also 5 Pünktchen nach 4 Spieltagen, ist das so auf Fahrplan oder ist das schon ein bisschen unter dem, was man sich gewünscht hat?
Ganz klar unter dem, was man sich gewünscht hat. Wir gehen, glaube ich, schon in jedes Spiel und wollen es gewinnen. Letztes Jahr sind wir mit 5 Siegen aus 5 Spielen gestartet und auch das sagt eben nichts aus. Also, dass wir uns natürlich nicht mit einem Unentschieden zu Hause zufrieden geben, ist vollkommen klar. Aber wir haben bewusst gesagt, wir wollen jetzt etwas mehr entwickeln, auch etwas mehr auf jüngere Spieler aufsetzen. Und wenn man die Spiele im Einzelnen betrachtet, dann muss man eben auch klar sagen, dass wir vielleicht ein bisschen haben auf der Strecke liegen lassen. Das gehört aber eben zum Fußball dazu. Und man sieht, wie eng diese Liga ist, wie Kleinigkeiten in die eine oder andere Richtung ausschlagen können. Und das ist eben ein Prozess, wo man ein bisschen Geduld haben muss.
Also es war ein wildes Spiel gegen Darmstadt, das muss man sagen. Viele sagen, das war mit die unterhaltsamste erste Halbzeit, die auch lange ging. Wir gucken mal in das 2:2. Das war ja in der Nachspielzeit gefühlt, dieser ersten Halbzeit. Und gucken mal auf das, was da vielleicht gut, aber eben auch schlecht beim HSV lief. Denn man hatte viele Chancen, ist offensiv da. Ah, ich höre gerade, die Szene haben wir nicht. Aber dann gucken wir doch in eine Positivszene. Und zwar auch in eine, die den HSV ja erstmal glücklich gemacht hat. Denn er hat ja 2 eigene Tore geschossen. Und er hat ja auch in vielen Dingen erst einmal geglänzt. Peter, du hast das Spiel auch dir mit angeschaut. Welche Schulnote gibst du dem HSV nach 4 Spieltagen?
Die Schulnote stets bemüht, aber nicht ausreichend.
Das ist hier, wir gucken mal auf die Szene, Freistoß. Und offensiv, ja, läuft dann alles so, wie man sich das ja wünscht. Standards waren nicht das Problem. Es klemmt in der Defensive ganz gewaltig. Ist das auch die erste Analyse, die alle nicht nur Fans, sondern auch der Trainer Tim Walter machen, Jonas Bold?
Ja, wenn wir so viele Gegentore in 4 Spielen bekommen haben, dann kann man natürlich nicht sagen, dass in der Defensive immer alles gepasst hat. Aber ist auch vollkommen logisch. Der HSV gehört eben zu den größeren Namen in der zweiten Liga. Die Mannschaften gegen uns, die stellen sich hinten rein. Das ist schwer, sie zu knacken. Deswegen haben wir zum Beispiel auch an den Standards gearbeitet. Jetzt sind 2 Treffer auch über Standards gelungen. Und dass eine Mannschaft, insbesondere wie Darmstadt, natürlich auch sehr viel Wert darauf legt, umzuschalten und auf gewisse Momente wartet, ist vollkommen logisch. Da gehört ein bisschen mehr Mut und auch Entschlossenheit im Spielaufbau dazu. Das haben wir über weite Strecken gezeigt. Wenn wir das nicht tun, dann wird es eben gefährlich. Und dass der Gegner dann auch versucht, regelmäßig die Partie zu unterbrechen, mit kleinen Fouls, taktischen Fouls, den Rhythmus rauszubringen, das ist auch Teil des Sports. Das wurde jetzt halt eben an diesem Wochenende etwas mehr belohnt.
Nun ist es, Michael Henke, ja so, der HSV ist anders als bei Schalke und Werder jetzt schon im 4. Jahr in der 2. Liga. Also man muss sie schon adaptiert haben. Man ist 3-mal knapp gescheitert, immer auf Platz 4 gelandet. Inwieweit hat der nächste Umbruch, den man im Sommer eingeleitet hat, mehr Chance auf Erfolg?
Ja gut, wenn man aus den Erfahrungen jetzt schon der Jahre vorher die richtigen Schlüsse zieht und lernt, glaube ich, kann man auch wieder ein Stück weit besser mit der 2. Liga zurechtkommen. Problem ist, wenn zu viel geändert wird, klar, Trainerwechsel passieren, Spielerwechsel passieren. Ich glaube, dass es ein großer Vorteil ist in der 2. Liga, wenn man wirklich auf eine gewisse Eingespieltheit sich verlassen kann. Ist aber gerade bei den großen Vereinen dann auch oft schwieriger, weil die Forderungen dann so groß sind und auch die Enttäuschung groß ist, wenn man vielleicht so eine schlechte Saison gar nicht gespielt hat, aber ist 4. geworden oder hat am Anfang gut performt mit mehreren Siegen, aber nachher kann man es nicht durch die Strecke halten und dann wird vielleicht zu viel wieder geändert. Ich glaube, dieses Eingespieltsein und die Abläufe kennen, das ist ganz wichtig, um sich in so einer Liga durchzusetzen.
Und offensichtlich ja auch das Selbstvertrauen zu haben, Jonas Bold. Nun ist man 3-mal knapp gescheitert. Wenn man von außen auf den HSV guckt, dann denkt man, die haben doch irgendwie ein Kopfproblem, weil jedes Mal gut gestartet und dann stark nachgelassen. Inwieweit ist das ein Haupthandicap in dieser Saison, dass alle wieder so ein ähnliches Szenario erwarten?
Ich kann nicht in die Köpfe Einzelner reingucken, aber dass das natürlich ein Stück weit auch immer herbeigeschrien wird, das habe ich jetzt auch festgestellt. Die Erwartungshaltung, die ist natürlich enorm groß. Das bringt so ein Name wie der HSV, bringt es eben mit sich. Aber du kannst natürlich auf dem Niveau nicht das liefern, was vielleicht, ich glaube, es wurde vorhin auch schon thematisiert, in Anführungsstrichen nur Bayern München liefern kann. Und ich glaube, man braucht einfach ein bisschen Geduld dabei. Und man merkt es in weiten Teilen, aber es wird auch immer irgendwo nach der Nadel im Heuhaufen gesucht. Und dass Fußball ein Ergebnissport ist, das wissen wir alle. Aber wir haben ja die Geduld und lassen uns jetzt eben von den 5 Punkten jetzt in den 4 Spielen jetzt auch nicht direkt aus der Bahn werfen.
Nun ist es ja so, unser Trainer aus Regensburg guckt da sicherlich auch auf die Konkurrenz. Ihr habt viel Ruhe da im Verein. Es ist seit Jahren der gleiche Trainer, gleiche Führungsspitze mit Christian Keller. Wenn man so nach Hamburg schaut, das ist der 4. Trainer, der es jetzt versucht. Beneidet man dann die Ruhe, die man selber hat, wenn man sieht, wie angespannt eben bei so einem großen Namen die Situation jedes Jahr ist?
Natürlich macht das am Ende einen riesen Unterschied. Also diese Kontinuität, diese Ruhe, die du dann hast, zu arbeiten, die Dinge zu entwickeln, auch wenn es mal nicht geht, an denen festzuhalten und nicht alles zu verändern. Und natürlich ist es für Vereine wie HSV, Schalke und so gar nicht so einfach. Es wird gefordert. Wenn es nicht funktioniert, muss man was tun. Was machen wir? machen wir vielleicht beim Trainer was. Mhm. Und dann ist das wieder von neu, der Trainer hat eine Spielidee, der andere kommt und sagt, der Spieler passt nicht zu meiner Spielidee und dann setzt er auf den anderen. Das ist gar nicht so einfach und ich bin sehr froh und glücklich, dass wir in Regensburg, weil die halt Erwartungen ganz andere sind, muss man auch sagen, eine andere Situation haben. Und das ist ein großes Gut, den ich sehr schätze.
Ja, Jonas Bolt, guck mal, da ein bisschen neidisch fast auf die kleinen Namen, so wie Dresden oder eben jetzt Regensburg, die vorne sind, die einfach ein anderes Umfeld haben, nicht ganz so nervös und eben auch nicht ganz so oft mit Personalwechseln?
Ich kann das jetzt nicht vergleichen, weil ich selber weder in Regensburg noch in Dresden gearbeitet habe. In Dresden selber weiß ich auch nicht, ob das so immer das ganz so ruhige Umfeld ist, aber die Erwartungshaltung natürlich etwas anders als Aufsteiger. Wir haben es, oder ich habe es mir persönlich auch so ausgesucht, weil es eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe ist und eben doch etwas komplexer als das reine Zusammenstellen einer Mannschaft und das reine Bestreiten eines Spiels. Und das macht den Reiz eben aus und das sieht man bei allen großen Clubs. Vorher hatte ich auch ein sehr, sehr ruhiges Umfeld, da haben wir kontinuierlich arbeiten können. Und man merkt ja, dass das bei diesen Clubs eben so ist, wo vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit da ist, wo Kontinuität da ist, wo vielleicht klare, flachere Hierarchien da sind. Und das ist alles meiner Meinung nach kein Zufall. Aber es macht halt eben auch umso mehr Spaß, wenn die Erfolge dann da sind oder man ein Spiel gewinnt, weil die Euphorie und die Anteilnahme daran natürlich auch um einiges größer ist.
Wir reden gleich auch über den Trainer, aber nochmal zu Ihrer eigenen Person. Wenn Sie selber gerade sagen, Sie haben sich das Umfeld ausgelöst oder beziehungsweise ausgesucht, sagen Sie selber, meine Mission ist erst erfüllt, wenn der HSV wieder erstklassig ist?
Ja, das würde ich jetzt gar nicht so darauf nur runterbrechen, dass der Ehrgeiz
da ist. Aber das machen die Fans logischerweise. Also das Ziel in Hamburg. Also
die Frage ja immer, wen Sie jetzt kontaktieren. Also ich stelle hier schon sehr viele. Viel Feedback von Menschen, die sagen, geht diesen Weg weiter, behaltet die Ruhe. Das sind aber natürlich nicht die Menschen, die sich in den sozialen Netzwerken anonym tummeln und den Frust rauslassen, sondern die Sehnsucht schon danach haben. Das heißt aber nicht, dass wir nicht erfolgreich sein wollen. Also im Gegenteil, wir wehren uns ja nicht. Und ich glaube, es gibt generell keine Mannschaft, die sagt, ich möchte nicht gewinnen oder ich möchte nicht aufsteigen. Aber man muss es eben richtig einordnen können. Und nur weil man diesen großen Namen hat, ist das eben nicht direkt das Prädikat, dass man von alleine in die Erfolgsspur zurückkommt. Dafür wurde, glaube ich, über Jahre lang viele Fehler gemacht. Und das ist auch nachvollziehbar, wenn so viele Menschen Interesse haben an einem Verein, jeder mitreden möchte, jeder eine Meinung dazu hat, dann macht das auch was mit Menschen. Und das habe ich hier eben auch jetzt in den letzten 2 Jahren festgestellt, dass Erfolg, aber auch Misserfolg sowohl Trainer als auch Spieler ein Stück weit verändern können.
Hören wir doch mal, was der Trainer Tim Walter sagt nach dieser Situation, nach 4 Spieltagen und nach dem Unentschieden gegen Darmstadt.
Wenn man das Ganze so jetzt im Moment sieht, glaube ich, dass es sowas von ausgeglichen ist und man nicht sagen kann, das ist der Große oder das ist der Kleine. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, 4 Spieltage und abgerechnet wird dann am Ende.
Peter, was müsste der HSV eigentlich sagen? Wir wollen aufsteigen und das auch klar als Ziel benennen oder eben jetzt sich fast, wie es so sicher anhört, so ein bisschen kleiner machen und sagen, wir sind Teil dieser verrückten zweiten Liga, aber die kann ausgehen mit völlig anderen Mannschaften, die oben.
Der HSV wird immer ein besonderer Teil dieser im augenblicklichen zweiten Liga sein. Von daher ist es vollkommen klar, impliziert das ja, dieses Aufsteigen müssen. Die Frage, die ich mir immer nur stelle, Jonas, wie sieht es denn eigentlich aus? Wer gibt die Philosophie aus? Die Spielphilosophie zum Beispiel. Macht es der jeweilige Trainer, der in den letzten Jahren, so wie ich aus Trainersicht, aus ehemaliger Trainersicht, das ja nicht so ganz gut empfinde, macht es der jeweilige Trainer? Oder sucht ihr im Verein euch nach einer bestimmten Spielphilosophie den jeweiligen Trainer aus? Denn wenn jeder Trainer eine neue Philosophie mitbringt, dann ist es das, was du da vorhin gesagt hast, dann kann ich eine Linie gar nicht finden, dann kann ich einer Linie gar nicht folgen, weil sie gar nicht vorhanden ist. Bei jedem Trainerwechsel kommen wieder neue Ideen, aber die Spieler kann ich ja nicht komplett austauschen. Macht der Verein das? Gibt der Verein das vor? Nach welchem Muster ich die Trainer mehr aussuche,
beziehungsweise wegen, also, oder? Es ist schon ein klares Profil, das wir ausgewählt haben, jetzt auch im Vorjahr eben, aber es muss halt eben alles dazu passen und ich höre jetzt immer, wir machen uns kleiner als wir sind, also das sehe ich überhaupt nicht so, als wehrt sich hier gar keiner dagegen, dass wir eine entscheidende Rolle spielen. Und das wollen wir auch gar nicht. Und das bringt der Name eben auch mit sich, dass wir automatisch in diese Favoritenrolle auch mit reingeraten. Aber ich lege eben sehr viel Wert darauf, dass man die Dinge sachlich beurteilt. Und das wird auch nach einem Erfolg auf Schalke nicht getan. Da braucht man dann eben 3 Tage, um sämtliche Nachrichten zu beantworten, weil man direkt wieder in den 7. Himmel gelobt wurde. Aber auch da haben wir erkannt, dass noch nicht alles Gold ist, was glänzt, und dass die 3 Punkte natürlich gut tun, aber dass die auch sehr hart erarbeitet waren. Und auf die Philosophie zurückzukommen, natürlich setzen wir uns hin und überlegen, wer passt zum HSV und wie wollen wir spielen. Und wir wissen, dass wir als einer der Favoriten oder einer der großen Namen nicht in der Lage sein werden, uns hinten reinzustellen und nur auf Konter zu spielen, sondern dass wir sehr, sehr viel Ballbesitz haben. Also brauchen wir einen Trainer, der gewisse Lösungen hat. Dass trotzdem viele Transfers zustande kommen. Das hat mit Vertragskonstellationen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass es auch ein paar Spieler eben noch gab, die vielleicht auch zu Erstliga-Zeiten noch beim HSV gespielt haben. Und dass es vielleicht auch ein paar Spieler gibt, die sich aus unterschiedlichsten Gründen verändern wollen. A, weil sie vielleicht nicht ganz so zufrieden waren mit der Zeit beim HSV, oder auch B, weil wir sagen, es gibt eben auch in den Zeiten, die wir haben, die Möglichkeit, über den einen oder anderen Verkauf auch Werte zu schaffen, die für uns zwingend notwendig sind. Also in den 3 Jahren, in denen ich jetzt, oder die 3. Saison, die ich jetzt hier bin, haben wir immer Transferüberschuss erwirtschaftet. Das war früher in Hamburg auch nicht gang und gäbe. Und dann kann ich auch verstehen, dass die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Aber jeweils mit Transferüberschuss reinzugehen und dann immer zu sagen, du musst automatisch hier alles im Grund und Boden spielen, das funktioniert nicht. Dass wir trotzdem die Spiele gewinnen wollen und trotzdem eine entscheidende Rolle spielen wollen, ich glaube, das ist zwangsläufig so. Und das ist auch der Grund, warum ich mir die Rolle hier ausgesucht habe, definitiv nicht, um irgendwo im Niemandsland zu spielen.
Gucken wir mal auf eine Szene, die gestern auch beziehungsweise am Wochenende im Stadion halt schon komisch war. Es geht da um den eigenen Keeper, um Daniel Heuer-Fernandes, der viel ins Aufbauspiel, das ist auch so die Idee von Trainer Walter, eingebracht wird. Aber irgendwann war es dem Publikum zu viel. Da gab es Pfiffe gegen den eigenen Keeper und auch gegen die Art, wie man dort versucht hat, das Spiel aufzustehen, beziehungsweise aufzuziehen. Haben Sie dafür Verständnis?
Ja, das wird jetzt natürlich alles wieder extrem aufgebauscht. Ich war ja selber auch im Stadion und erstmal ist es für viele Menschen wieder ungewohnt, vor Publikum zu spielen, für die Spieler, für die Schiedsrichter. Ich glaube, für die Menschen auch selber, die jetzt im Prinzip 1,5 Jahre eingesperrt waren und irgendwo auch wieder ein Stück Ventil brauchen, ihren Emotionen freien Lauf lassen wollen. Und ich habe schon Verständnis dafür, dass sie mitfiebern, dass sie selber vielleicht auch etwas ungeduldig sind. Aber das sind auch nicht alle. Und man hört genauso bei den Fans dann auch 2 Minuten später, wenn ein Pressschlag gewonnen wird, sind die Zuschauer auch wieder da und feuern an. Es ist halt einfach eine gewisse Ungeduld da, eine gewisse Emotion, die auch dazugehört. Und man muss eben auch dazu sagen, uns fehlen noch extrem die wirklich harten Fans, die in der Kurve stehen, weil wir hier auch noch nicht die Möglichkeit haben, auf Stehplätze zurückzugreifen. Und ich hoffe, dass wir dann auch schnell wieder in diese Richtung kommen, weil das sind natürlich auch die Fans, die uns 90 Minuten mit nach vorne peitschen. Aber ja, also da jetzt an 2, 3 Pfiffen jetzt alles wieder aufzubauschen und zu sagen, das ist jetzt schlecht, ich weiß, es gehört dazu, aber
das ist ja gar nicht der groß Gedanke.
Aufhängen, weil ich habe schon sehr, sehr, sehr viel Unterstützung in den Heimspielen und auch korrekterweise muss man sagen, in den Auswärtsspielen gemerkt, obwohl insbesondere auf Schalke ja eigentlich gar keine Auswärtsfans erlaubt waren, aber es haben sich doch ein paar Hamburger reingeschummelt und man merkt einfach, sie leiden, sie fiebern mit den Fans und dass dann eine gewisse Unzufriedenheit bei so einem Spielstand mal auftaucht, das würde ich jetzt nicht zu groß aufhängen. Und ich glaube, ich habe das auch am Wochenende bei vielen anderen Mannschaften miterlebt und es wurde, glaube ich, auch sehr viel thematisiert. Deswegen, ich bin davon überzeugt, es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis sich wirklich alle Protagonisten auch wieder an Zuschauer und die damit zusammenhängenden Emotionen gewöhnt haben.
Aber wie hat denn der eigene Keeper darauf reagiert? Wir haben das Thema ja tatsächlich auch in der Bundesliga gehabt, bei Leroy Sané und den Bayern. Auch da gab es die Pfiffe. Inwieweit hat das den eigenen Keeper schon verärgert, dass er da im eigenen Stadion ausgepfiffen wurde?
Er wurde nicht ausgepfiffen, glaube ich, weil er konnte am wenigsten dazu. Ich glaube, er hat sehr gut reagiert, denn ich kann mich nicht erinnern, dass er dem Gegner den Ball irgendwie groß in den Fuß gespielt hat, sondern es ging, glaube ich, in der Situation um was ganz anderes. Das gehört schon zu unserem Spiel dazu, dass wir von hinten aufbauen und in der Situation haben sich einfach die Möglichkeiten nicht so ergeben, weil der ein oder andere Spieler seine Rolle nicht eingenommen hat und sich nicht entsprechend freigelaufen hat. Deswegen wird der Abwehrspieler dazu genötigt, den Ball vielleicht zurückzuspielen, dann ist der Ball nicht so ganz sauber, dann steht es 2-2, es sind nur noch 10 Minuten zu spielen. Aber Daniel Heuer-Fernandes, finde ich, hat das sehr, sehr gut gelöst. Und auch wenn ich oder der Trainer mit ihm jetzt in den Folgetagen sprechen, das tut ihm überhaupt keinen Abbruch dazu, sich weiter in der Rolle zu sehen, dass das Spiel mit beiden Füßen sehr gut aufzubauen.
Mhm. Zwei Themen wollen wir noch besprechen, gleich zur Transferpolitik und dann auch noch mal zu Tim Walter. Also er ist jetzt der vierte Trainer, der diesen Auftrag hat, den HSV wieder möglichst schnell nach oben zu bringen. Er hat eine bisschen andere Art als seine Vorgänger. Er macht auch verbal durchaus Druck. Ich glaube, das ist auch von der Führung durchaus gewünscht, dass er sehr kritisch auch die Spieler in die Pflicht nimmt, nach etwas schwächeren Leistungen. Beim Pokalsieg in Braunschweig war das der Fall. Ist das die richtige Methode, auch Druck von innen zu schüren, Peter? Oder ist das in Hamburg eigentlich schon von außen so groß, dass es fast doppelter Druck dann wird?
Den Druck von innen, den müsste ich ja selbst erlebt haben, um den beurteilen zu können. Den Druck von außen, den bekomme ich ja mit, als Fußballfan, als Trainer, als Ex-Trainer und wie auch immer. Und der ist in Hamburg mit Sicherheit gewaltig. Da gibt es noch den einen Weg und der heißt zurück, egal in welcher Zeit, so schnell wie möglich, wieder zurück in die Bundesliga, weil der HSV fühlt sich immer noch berechtigterweise wie ein Erstligist. Die Art und Weise, wie der Trainer damit umgeht, das muss er allein entscheiden. In einigen Situationen, wenn es noch nicht so rund läuft und Kritik wird geäußert, kann es den einen oder anderen Protagonisten geben, der sagt, oh Moment mal, in der sensiblen Situation sollte man das besser intern lassen. Interne Aussagen werden mit Sicherheit anders sein, als die nach außen getragen werden. Wenn bei schlechten Ergebnissen provokante Äußerungen eines Trainers kommen, in welche Richtung auch immer, wird das oftmals negativ bewertet. Und da muss der Trainer natürlich zusehen, sensibel genug sein. Ob er es ist, kann ich nicht beurteilen, ich kenne den Trainer nicht, nur namentlich. Da darf natürlich dann nicht Äußerungen tätigen, bei denen man dann Gefahr läuft, dass man heute modern ausgedrückt seine Kabine verliert. Das darf nicht passieren, denn dann kann ich in der Mannschaft haben an Qualität, was ich möchte, dann werde ich nicht erfolgreich sein. Aber kann ich mir nicht vorstellen, dass beim HSV das so abläuft.
Nun ist es der schlechteste Zweitligastart für den HSV. Das klingt dramatisch und trotzdem haben Sie ja auch eine Meinung nach der Vorbereitung nach den ersten vier Spielen. Wie zufrieden sind Sie mit Tim Walter als Coach?
Sehr zufrieden, weil er viele Dinge sehr gut anpackt, weil er eine klare Idee hat. Natürlich spricht er die Dinge auch an, auch bewusst an. Das haben wir auch so besprochen. Und trotzdem vertraut er seinen Spielern. Und du bist in Hamburg eben permanent der Situation ausgesetzt, dass es Kritik hagelt. Aber die Kritik, die von ihm kommt, die ist eben klar und deutlich formuliert und ist aber sachlich und ist nicht irgendwie populistisch. Dass er, glaube ich, einen guten Draht hat zu seiner Mannschaft, das merkt man, sonst würden sie teilweise das Spiel eben nicht so mutig in so kurzer Zeit schon umsetzen. Aber ja, ist es vollkommen logisch. Solange du die Spiele nicht gewinnst, wird immer nach irgendetwas gesucht. Und wenn du die Spiele gewinnst, dann ist eben alles bombig. Wir können das ganz gut einschätzen und deswegen lassen wir uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Aber natürlich ist das logisch, dass das Umfeld dementsprechend vielleicht das Thema auch noch etwas mehr diskutiert. Und das, ja, ich kann es immer nur wieder betonen, das macht natürlich auch den Reiz eines so großen Clubs aus.
Schnell noch die Personalien angesprochen. In Bremen und auf Schalke, da wird viel diskutiert, weil da noch wahnsinnig viele Abgänge und eben auch Zugänge erwartet werden. Beim HSV wird auch noch über Personalien gesprochen. Wie viel wollen Sie noch tatsächlich holen? Und was ist beispielsweise mit Toni Leistner? Da gab es heute die Meldung, dass er auch noch in den nächsten Tagen einst der Vizekapitän den HSV verlassen wird. Was ist dran?
Wir haben immer gesagt, wir halten Ausschau, aber es wird definitiv jetzt nicht irgendwie der millionenschwere Heilsbringer kommen, der vielleicht irgendwo gefordert wird, weil zum einen der Heilsbringer, der alleinige Protagonist, ich glaube, es wurde schon mehrfach versucht, der schafft es auch nicht. Und die Millionen, die liegen jetzt hier in Hamburg auch nicht auf der Straße, was den Fußball angeht, sondern wir gucken, wie können wir den Kader ergänzen, wie können wir ihn verbessern, vielleicht auch mit Potenzial. Ich habe das Thema Werte schaffen angesprochen, das haben wir jetzt auch schon mehrfach ganz gut umgesetzt. Und ja, was Toni Leistner angeht, Toni hat eine sehr, sehr wichtige Rolle in der vergangenen Saison eingenommen. Ich schätze ihn als Spieler und als Menschen auch sehr. In dieser Saison aktuell setzt der Trainer eben primär auf Sebastian Schonlau und Jonas David und es spricht ja auch eben für das Vertrauen, was er in diese Spieler mit einbringt. Auch wenn vielleicht nicht alles gut läuft. Und Toni ist ein Spieler, der sich fit fühlt, der für sich auch den Anspruch hat, regelmäßig zu spielen. Und da habe ich mit ihm auch sehr offen drüber gesprochen. Ich kann das nachvollziehen. Da ist er auch sehr klar. Und deswegen ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er sich da nochmal verändert, weil er für sich den Anspruch hat, eben eine andere Rolle einzunehmen, die er aktuell eben in Hamburg nicht hat.
Also, das klingt nach Abschied. Zum Abschluss, letzte Frage, Ihr Bauchgefühl. HSV in dieser Saison ein Top-Aufstiegskandidat, der das auch so formuliert? Oder bleibt man nach wie vor auch verbal defensiv?
Ja, ich kann es jetzt nochmal formulieren. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie
aber es gibt tatsächlich,
verbal defensiv wenn ich gewesen da, bin. Aber
wenn ich Sie da unterbrechen darf. Es ist ja tatsächlich so, es hat kein einziger Verein in der zweiten Liga, von 18 Clubs, hat keiner offensiv gesagt, wir wollen aufsteigen. Bei Bremen ist es irgendwie der Wiederaufbau, auch Schalke hat erstmal gesagt, na, wir warten mal ab. Also die drei großen Namen halten sich alle defensiv. Nun hätte der HSV ja auch die Möglichkeit, da vorne ranzugehen. Aber auch da, oder klären Sie uns auf, wenn Sie sagen, nein, wir sind offensiv und wir sagen das auch so, dann haben wir da einen neuen Kenntnisstand.
Es ist sowieso egal, was ich erzähle, weil jeder für sich das Recht ja auch rausnimmt, das selber beurteilen zu können. Und ich habe immer gesagt, ich kenne keine Mannschaft, die nicht das Interesse hat. Ich glaube, es kommen ein paar Teams relativ, ja, spielt in die Karten, dass es vielleicht größere Namen gibt. Aber ich habe immer gesagt, ich stehe für ehrgeizige Ziele und die will ich auch weiter verfolgen. Und dass man automatisch mit dem Wort Aufstieg doch in Hamburg in Berührung kommt, ist doch vollkommen klar. Aber immer dieses Wort, man muss, das werde ich nicht in den Mund nehmen, weil ich glaube, wir haben in den entsprechenden Gremien auch ganz klar besprochen, was das Ziel ist. Und da gehört eben auch dazu, in Hamburg etwas aufzubauen. Dass wir das doch alle wollen, ist klar. Dass es in den letzten Jahren aber auch keine Garantie dafür gegeben hat, haben wir, glaube ich, auch alle gesehen.
Sagt der Sportvorstand Jonas Bold. Vielen Dank für die Auskünfte und liebe Grüße nach Hamburg.
Sehr gerne. Schönen Gruß in die Runde und Dankeschön. Schönen Abend noch.
Dankeschön. Dann reden wir über eine Mannschaft, die momentan zumindest vom Aufstieg träumen dürfte. Regensburg. 4 Spiele, 4 Siege. Eine unglaubliche Bilanz. Der Erfolgstrainer ist bei uns und wir gucken mal ein paar Bilder und reden dann über das Erfolgsgeheimnis eines Clubs, den, glaube ich, kaum einer auf dem Zettel hatte für ganz oben.
Applaus, Applaus von und für Trainer Selim Begovic und seine Regensburger. Der Traumstart sorgt für Euphorie und die ist bekanntlich ansteckend. Da muss man einfach mitmachen, mit Klatschen. Und wenn sich die Jahn-Mannschaft vor ihrer Kurve feiern lässt, dann sind alle mit dabei. Spieler, Trainerstab, Betreuer und natürlich auch der Trainer selbst. Denn Mirsad Selim Begovic setzt auf die Stärke des Kollektivs, nimmt alle mit. Seit 15 Jahren im Verein, vom Bayernliga-Verteidiger zum Cheftrainer des Tabellenführers der zweiten Bundesliga. Bemerkenswerter Erfolgsweg für einen unter 40-Jährigen. Selim Begovic hat die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickelt. Eine effektive und stabile Einheit geformt. Standard kann man ja trainieren. Und das tun die Regensburger offensichtlich mit Erfolg. Schon 5 Tore nach Einwürfen, Eckbällen oder Freistößen. Zuletzt beim 4:1 gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 kassierten die Oberpfälzer zwar ihr allererstes Gegentor, zeigten aber ihre bisher stärkste Leistung. Die Brust wird immer breiter. Und Sorgen muss man sich nur um die wundgeklatschten Hände des Coaches machen. Saisonziel bleibt zwar weiterhin der Klassenerhalt, aber eigentlich müssten die Regensburger doch auch höher hüpfen können. Oder ist der Jahn schwächer als sein Tabellenplatz?
Interessante Frage, was ist die Antwort?
Das ist eine Falle. Ich sag's, wir haben im Moment einen Lauf, wir haben diese ganz wichtigen Momente, die in jede zweite Ligaspiel wirklich Spiel auf die oder die Seite bringen können, im Moment wirklich auf unsere Seite. Das nutzen wir auch gnadenlos, was auch die letzten Jahren auch gar keine Stärke von uns war. Und jetzt haben wir 4. Spieltag, also es ist meiner Meinung nach noch viel zu früh über Tabelle noch schon zu reden.
Aber trotzdem ist es ja ein Indikator für die Saison, wenn andere halt mit einem Fehlstart leben müssen, kann Regensburg aus dem Vollen schöpfen. Ein Gegentor, ich glaube 12 geschossen, 12 Punkte, das ist schon irre. Und also ich habe es so nicht erwartet. Peter, du?
Mit Sicherheit nicht. Und wenn man sich allein noch vor Augen hält, dass Regensburg jetzt im Augenblick nach 4 Spieltagen bereits 7 Punkte Vorsprung hat vor dem HSV. 8 sogar vor Schalke 04. Das hat ja für mich mit Sicherheit im Augenblick der Aufstiegskandidat Nummer 1.
Das ist immer eine steile These.
Nein, so ein Ding würde man nicht rausgeben. Aber ich finde es einfach nur überragend. Ja. Überragend, wie du dich verkaufst, überragend, wie deine Mannschaft sich verkauft, wie der gesamte Verein sich darstellt im Augenblick. Was natürlich auch einfacher ist, wenn man auf solch einer Erfolgswelle schwimmt. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt durchaus Leute, die damit unsympathischer umgegangen sind. Hut ab davor.
Ja. Mich interessiert, ich habe gelesen, irgendwo hast du gesagt, ja, wir haben Lauf. Und du hast gesagt, Standardsituation haben wir im Grunde nicht mehr trainiert als früher, nur jetzt gehen die Dinger rein, jetzt passt es. Ist das so oder habt da tatsächlich, weil ihr seid ja sehr effektiv mit Standards auch jetzt in den ersten 4 Spielen gewesen.
Ja, es ist wirklich so, dass jetzt ein bisschen die Schützen anders sind, ist ein großer Unterschied, aber sonst jetzt wirklich gleiche Herangehensweise und ja, jetzt gehen die Dinge einfach rein. Also wenn ich Tor von Gimba in Kiel sehe, wie er da von 14 Meter in Kreuzeck reinköpft, also ich kann ihm ohne Gegner 40 Bälle da bringen. Wenn zwei nochmals da so reingehen, dann kriegt er Essen von mir. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. So, das ist einfach diese Momente, davon rede ich. Vorher hat Kiel an die Latte geköpft. Und in Darmstadt haben wir beim 0-0, also Innenpfosten geht hinter den Torwart raus und dann machen wir nach dem Einwurf 1-0. Und dann kippt das Spiel komplett. Dann bist du ein bisschen selbstbewusster Gegner, musst noch mehr machen, noch mehr riskieren. Und da sind wir eben auch, wie gesagt hast, gefährlich und nutzen das gnadenlos aus.
Aber nichtsdestotrotz trainiert ihr Standardsituationen. Die fallen euch ja nicht so einfach plötzlich mal im Spiel so ein. Das kann man ja wirklich trainieren, denn gerade Standardsituationen sind ja am leichtesten einzustudieren, nennen wir es mal so. Und wenn der Erfolg dabei rauskommt, na ja, Hut ab davor.
Ja, das Zitat gibt es ja noch: 10 Siege bis zum Klassenerhalt. Ne? Also das wäre es aber die defensive Variante oder gibt es mittlerweile verbal schon eine offensivere?
Ich war Abwehrspieler.
Ja.
Es gibt keinen Grund, offensiv oder defensiv zu sein. Also das sind Es ist 4. Spieltag, es ist überragend, wir genießen den Moment. Man merkt auch in Stadt und in Region, dass da wirklich eine Euphorie entstanden ist. Aber ich weiß ganz genau, wie schnell das alles kippen kann in diese verrückte 2. Bundesliga, wo nur eine Sache sicher ist, dass gar nichts sicher ist. Und davon her, wir wissen ganz genau, dass jeder Punkt Gold sein kann, dass jeder Sieg uns näher an unser Ziel bringt. Das sind 40 Punkte und ja, das ist alles.
Unabhängig jetzt von diesem perfekten Saisonstart, hat man ja auch so einen eigenen Berufswunsch. Wäre der tatsächlich der große Traum, mal Bundesliga-Trainer zu sein?
Also ich bin grundsätzlich kein Träumer. Also ich muss sagen, bevor ich Co-Trainer werde 2017, war ich vorher U19-Trainer beim Jahn. Aber wenige wissen, dass das ein Nebenjob war. Ich habe tatsächlich in einem Betrieb 35 Stunden gearbeitet, von 5 in der Früh bis 2:30 und dann zu U19-Trainer gegangen bin. Und dann gab es eine Möglichkeit, Co-Trainer in 2. Bundesliga sein. Also den habe ich gleich angenommen. Und dann gab es nach 2 Jahren Möglichkeit, ein Cheftrainer beim SSV Jahn zu sein. Das habe ich auch gerne angenommen. Das genieße ich und alles andere im Moment ist für mich wirklich.
Tatsächlich wollen wir ein bisschen mehr über diesen Trainer erfahren, der 39 Jahre jung ist noch. 2006 sind Sie damals nach Deutschland gekommen, sind in Bosnien-Herzegowina groß geworden, sind auch tatsächlich durch das private Glück nach Deutschland dann gekommen, waren erst Spieler in Regensburg und haben dann eben ja über die Jugendabteilung als Co-Trainer und dann jetzt als Cheftrainer seit vielen Jahren schon eine höchst erfolgreiche Arbeit geleistet. Aber Sie haben halt eben auch die Kehrseite des Lebens kennengelernt. Sie sind damals 92 als 10-Jähriger auch geflohen vor dem Jugoslawienkrieg. Und haben, ich kam insofern auch in der Vorbereitung darauf, Hasan Salihamidžić war vor 2 Wochen im Doppelpass und auch damals geflohen zur gleichen Zeit. Und er hat gesagt, wir haben damals mit einer Waffe unterm Bett geschlafen. Welche Erlebnisse und welche auch schrecklichen Erlebnisse haben Sie in dieser Zeit mitgenommen als junger Mann?
Sehr viele wirklich. Aber ich versuche es alles im Leben in Positive umzuwandeln. Und das Krieg, wie blöd vielleicht das klingt, hat mir geholfen, das zu werden, was ich jetzt bin. Ein bodenständiger Mensch, der positiv ist, der jeden Tag aufsteht und freut sich darüber, dass meine Familie gesund ist, dass wir ein Dach über Kopf haben und dass ich vielleicht eine Möglichkeit habe, jemand anderem den Tag besser zu machen. Und das ist alles, was ich da genommen habe. Ich weiß auch, was in andere Richtung gelaufen ist. Und also allein das Beginn und 3 Tage ohne Wasser im Wald zu sein oder 2 Monate im Wald zu leben, ohne Brot mit Augen zu sehen, sind schon Sachen, die mich prägen. Also da habe ich auch schlimme Sachen gesehen, die man nicht so sehen will und erleben will. Und ich wünsche das keinem Kind, keinem Mensch. Und meiner Meinung nach, so wie das wahrgenommen ist, das ist kein Computerspiel. Da sterben Leute und viele reden über Krieg und so und spielen damit, wie wenn das wirklich eine Werbung, Spot ist oder sonstiges. Also es gibt in der Welt wirklich Möglichkeiten, viele Konflikte anders zu lösen. Und da sind wir alle, glaube ich, gefragt und gefordert.
Haben Sie diese Kriegserfahrung, die Sie erleben mussten, auch insofern geprägt, als dass Sie immer wieder sagen, Dankbarkeit ist mit der wichtigste Begriff in meinem Leben?
Das ist auf jeden Fall. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie fühlt sich jemand, wenn nach zwei Tage Regen beginnt, dass man Wasser trinken kann und zwar jede Tropfen irgendwie zu fangen, dass man nach 4 Stunden in eine Richtung marschieren durch die Wälder und ein Kartoffelfeld zum 100. Mal durchzusuchen und wenn man einen Kartoffel in dieser Größe findet, was ist das für eine Erleichterung, was ist das für ein Erlebnis, weil du weißt, heute werde ich nicht verhungern. Und es geht um nichts anderes, es geht nur um diese Instinkt, was jeder von uns hat, überleben und nichts anderes. Und das ist brutal wichtig. Es ist in den Zeiten, wo wir leben, vor allem hier in Europa, in Deutschland, gar nicht so einfach für junge Menschen, weil die haben wirklich alles. Die müssen sich um nichts kümmern, um nichts bemühen. Ich merke das bei meinen Kindern. Es ist sehr schwer, denen das zu erklären. Das geht gar nicht. Aber trotzdem, wir müssen alle dranbleiben, weil an diesen Kindern bleibt Welt und wir werden auch irgendwann abhängen von dem, was die machen. Und denen Kinder auch. Das ist sehr interessant aus meiner
Sicht. 15 Jahre leben Sie mittlerweile eben in Deutschland, wenn man das so hört, eben auch welche Erfahrungen da hat. Natürlich kann man das jetzt nicht auf den Fußball projizieren, aber ist das trotzdem auch ein Grund, mit welcher Intensivität, aber auch eben mit welcher Philosophie man in Regensburg arbeitet? Nämlich ja, einfach nicht den schnellen populistischen Erfolg, sondern eben mit Werten zu arbeiten, die offensichtlich ja von Erfolg gekrönt sind.
Also die wichtigste Qualität eines Trainers ist für mich eben nicht Technik, Taktik und so weiter. Das ist, glaube ich, muss jeder in seinem Werkzeugkasten haben, sondern Menschenführung. Und wenn man natürlich glaubwürdig eigene Prinzipien und Erlebnisse an die Mannschaft weitergeben kann, weil irgendwo ist es ja immer ein Erziehungsprozess. Und er hat ja eben auch gesagt, dass es auch ein gutes Gefühl ist, wenn man Leute besser machen kann, jetzt in diesem Bereich Fußball, dann glaube ich, ist das eine wichtige Qualität, die, glaube ich, auch jeder erfolgreiche Trainer, wenn man mal so rumgeht, auch hat, dass er einfach diese Menschenführung beherrscht, egal ob man jetzt mit Stars, hochdotierten Stars zu tun hat oder eben mit Talenten, die in der zweiten Liga erst Fuß fassen wollen. Ich glaube, das ist der Reiz und das ist auch die Qualität, die ein erfolgreicher Trainer braucht.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Lebensgeschichte, Peter. Du hast auch sehr aufmerksam zugehört. Man lernt Demut, wenn man in diesem wilden Bundesliga-Business seit Jahrzehnten mit dabei ist, wenn man das hört und weiß, woher da ein Erfolgstrainer kommt.
Man lernt Demut und vor allem Bezug nimmt auf das, was man in der Vergangenheit erlebt hat. Weiß man das, was man jetzt hat, auch einzuordnen. Man geht automatisch mit Respekt, mit Dankbarkeit mit seinen Mitmenschen um und setzt sich selber Ziele. Die Ziele, wie gerade von dir formuliert, es macht schon Spaß, es macht schon Freude und es ist irgendwo ein Ziel, anderen Menschen zu helfen. Ob es jetzt Spieler sind im fußballischen Bereich oder alle, die im eigenen Umfeld sind. Und mit solch einer Art und Weise, mit so viel Respekt mit Menschen gegenüber, mit so viel Authentizität, sollte man versehen sein, um erfolgreich zu arbeiten. Aber was noch wichtiger ist, um Anerkennung als Mitmensch zu bekommen. Und da kann ich nur den Hut vorziehen, da wiederhole ich mich. Das ist einfach sensationell.
Also Peter Neururer schon mal mit einem großen Lob. Gleich wollen wir auch viele Komplimente loswerden, was die sportliche Situation dieser Mannschaft angeht. Gleich reden wir über vielleicht ja dann doch Aufstiegschancen oder zumindest eben als Überraschungsteam durch die Saison zu gehen. Und wir gucken nach Bremen. Was ist da los? Diese Mannschaft, die momentan nur Abgänge hat, aber keine Neueinkäufe tatsächlich tätigen kann. Werder in der Krise, Regensburg im Glück und wir reden auch noch über Ingolstadt. Michael Henke und sein Abgang, irgendwas war da komisch. Gleich im Doppelpass, zweite Bundesliga. Zurück beim Doppelpass, zweite Bundesliga mit Michael Henke, mit dem Erfolgstrainer aus Regensburg. Wir reden gleich weiter über diesen Verein, der alle irgendwie positiv bekloppt machen lässt, weil 12 Punkte nach 4 Spielen, auch Peter Neururer ist nach wie vor beeindruckt. Und wir reden darüber über einen Verein, der ganz andere Strukturen hat als bei den Clubs, die wir vorhin gehört haben, beim HSV, bei Werder oder auch bei Schalke. Ihr arbeitet mehr oder weniger in der Konstellation jetzt seit Jahren zusammen. Christian Keller ist der Mann, der quasi hinter den Kulissen die Fäden zieht. Der ist, glaube ich, seit 8 Jahren da. Sie sind seit 16 Jahren mehr oder weniger in unterschiedlichen Funktionen im Verein. Ist das auch Teil dieses unglaublich großen Erfolgs aktuell, aber auch in der letzten Jahre? Es ist die 5. Zweitligasaison hintereinander für Regensburg.
Sicherlich spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, diese Kontinuität, diese kurze Wege. Wir wissen ganz genau, was jeder zu tun hat und dann geht es alles schnell. Also man trifft täglich viele Entscheidungen und im Fußball ist so, man muss oft schnell Entscheidungen treffen, im besten Fall auch richtig. Und dafür sind wir da wirklich, also immer eine kleine Runde und es geht schnell. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir nicht immer richtige Entscheidungen getroffen haben, wenn wir auch nie schaffen, weil wir auch nur Menschen sind. Aber das macht die Sache einfach. Und dann gibt es eine Spielidee und nach dieser Spielidee seitdem Christian Keller da ist, wird auch Trainer ausgesucht, wird Trainer geholt. Das hilft dann in Mannschaftszusammenstellung, weil du holst einen Spieler, sagst, ich will hohes Pressing spielen, brauche schnelle Außenbahnspieler, ich brauche einen Stoßstürmer, der kopfballstark ist, weil wir spielen gerne mal drüber, überspielen. Und danach wird der Trainer ausgesucht und egal wer kommt, das kann schon sein, dass ein Trainer ein bisschen den Stürmer oder vielleicht den Typ ein bisschen mehr hat, aber das ist ungefähr das, was für diese Spielidee gebraucht wird und es kann keine großen Abweichungen geben und das hilft natürlich, diese Kontinuität, weil das, was Mannschaft vermittelt wird, wie Fußball gespielt wird, verändert sich minimal. Jeder Trainer hat ein bisschen anderes. Einer will, dass Außenverteidiger ein bisschen höher steht, der andere ein bisschen flacher, aber im Grunde genommen, die Spielidee ist seit Jahren die gleiche und das erleichtert den Spieler auch, die lange da sind, da sind Automatismen drin und Mensch funktioniert am besten, wenn er unterbewusst die Dinge macht und gar nicht so groß nachdenken muss. Vor allem im Fußball oder auf Fußballfeld hast du gar nicht so viel Zeit nachzudenken. Also viele Dinge passieren da unterbewusst und das gibt schon Vorteile.
Wir gucken noch mal ein paar Szenen rein, unter anderem mit das 1-0. Wir haben es vorhin schon mal aus Schalker Sicht analysiert, was da alles schief lief. Michael Henke, wenn Sie das so hören, wie kurz die Wege sind, auch als Sportdirektor lange gearbeitet und als Trainer, da kann man schon neidisch werden. Das ist ein perfektes Arbeitsumfeld, wenn man blind harmoniert und kein Reibungsverlust offenbar in Regensburg vorherrscht.
Ja, man sieht einmal die kurzen Wege, man sieht auch die Aggressivität, wie alle in Bewegung sind und wirklich alle, jetzt nicht nur ein Einzelner, der anläuft, sondern alle Druck machen. Und das sieht jetzt so relativ einfach aus. Ja, da sind 4, 5 Weiße, die laufen vorne da, wo der Ball ist. Aber im Grunde ist es ein abgestimmtes Verhalten, was man nicht so schnell reinkriegt, wo man schon ein bisschen Zeit für braucht, um das auch einzustudieren. Und wir haben ja heute, das kreiselt ja darum, erlebt und über die Probleme der Top-Vereine vom Namen her gesprochen. Da ist eher das Gegenteil der Fall, weil die gezwungen werden, also ich... Gar keine Kritik da an den Leuten in den Vereinen, aber die werden dazu gezwungen. Ja, wir brauchen schon wieder einen neuen Trainer. Wir müssen jetzt aber wirklich aufsteigen, wenn wir es auch jetzt letztes Jahr nicht geschafft haben. Jetzt müssen wir aber wirklich aufsteigen. Also brauchen wir nochmal einen neuen Impuls. Und ob da immer danach geschaut wird, ob das zum Beispiel mit einer Philosophie zusammenpasst, die ich vielleicht als Verein auch habe, das bezweifle ich, weil dann geht es darum, vielleicht einen Namen zu holen oder einer, der jetzt in der letzten Saison vielleicht auf sich aufmerksam gekommen, den holen wir. Der war doch da erfolgreich. Und das, glaube ich, macht es manchmal schwierig.
Der Mann hat offensichtlich auch ein Händchen für Spieler, die nicht so erfolgreich waren. Bayern-Leihgabe, Sportskamerad Zing, war, glaube ich, auch in Nürnberg ausgeliehen. Da lief es gar nicht. Bei den Bayern hat er auch nie so richtig Fuß gefasst. Und jetzt sehen wir hier nochmal ein Tor, das er gemacht hat. Ich glaube, er ist sogar auch der Top-Scorer derzeit in der zweiten Liga mit 5 Torbeteiligungen in 4 Spielen. Also irgendwas haben sie ja mit dem gemacht. Und zwar was offensichtlich ihn motiviert und auch die Klasse rausgeholt hat. Was ist bei ihm zum Beispiel das kleine Geheimnis, warum es jetzt so läuft?
Es ist ein überragender Spieler, es ist nicht umsonst bei Bayern. Und wir sind so froh, dass wir so einen Spieler bei uns haben können.
Also ist er der Star, mehr oder weniger in dieser Truppe, der für viele ja doch Namenlosen in der zweiten Liga?
Nee, es gibt keinen Star. Wenn wir damit beginnen, da werden wir ganz schnell über was anderes reden müssen bei uns in Regensburg. Also das ist ein Spieler, der kommt aus Neuseeland. Also, das ist eine ganz andere Kultur. Es ist alles ein bisschen anderes. Du kommst nach Deutschland und du musst jetzt schaffen, du bist jetzt Nationalspieler und. Das ist brutaler Druck für junge Menschen, die hierher kommen und müssen sie erst mal finden mit dem Ganzen drumherum und erst mal über Fußball zu sprechen und zu reden. Mhm. Und die brauchen oft so ein bisschen mehr Nähe, ein bisschen mehr Freiheiten und einfach Gefühl, also ich habe ein Vertrauen. Und solange du das versuchst, was du kannst, am besten versuchst und es immer wieder unterstützt wird, das ist vielleicht ein Schlüssel. Also ich weiß auch nicht, und bei uns funktioniert auch nicht jeder Spieler, der zu uns gekommen ist, das ist jetzt umso besser, dass das
Sabitzer Singh... Ja, ein Spieler wie Singh zum Beispiel, der hat in Regensburg natürlich eine Perspektive. Ein Trainer, der zu ihm steht, von dem man weiß, was man von ihm erwarten kann, und andererseits bei Bayern München natürlich ein ganz anderes Standing. Mit welcher Perspektive spielt ein Spieler trotz der wirklich außergewöhnlichen Klasse bei Bayern München? Da ist irgendwo ein Punkt, den kann er nicht erreichen, sprich Stamm in der ersten Mannschaft von Bayern zu werden. Von daher ist die Aufgabe oftmals die damit verbundene Zielsetzung auch das, was den Spieler auf das nächste Level hebt. Wenn dann noch ein Trainer dabei ist, der ihn genau versteht, dann haben wir die Symbiose, die man braucht, um erfolgreich zu sein. Und das auf mehrere Spieler bezogen, das bringt den Erfolg. Und dann gibt es die Momente, von denen du gesprochen hast. Dann fallen mal Bälle rein. Man weiß letztendlich gar nicht, die hätten auch nicht reinfallen können zum Beispiel. Aber so entstehen Erfolge. Aber nur auf diesem Erfolg kommt die breite Brust, mit der ich plötzlich vom Selbstbewusstsein her imstande bin, nicht an irgendwelche Dinge zu denken und Versagensängste zu entwickeln, sondern bewusst zu sein, ich bin so stark, ich kann das. Und dann gibt es auch die Aha-Momente beim jeweiligen Gegner. Oh Gott, was ist aus Regensburg geworden in der Kürze der Zeit? Und diese Welle, die muss man beschwimmen, die muss man mitnehmen und da muss man draufbleiben, so lange wie es geht.
Das bedeutet es auch, also ich meine, es gab ja schon durchaus bekannte Trainer wie Heiko Herrlich, Achim Beierlorzer, die dann auch zu anderen Clubs transferiert wurden. Ich glaube, er ist unverdächtig, er wird in Regensburg lange noch bleiben wollen. Du kannst Tacheles reden. Wenn man so eine Mannschaft hat, 8 Millionen Etat, wirtschaftlich sogar gut gearbeitet, in Corona-Zeiten sogar Gewinn gemacht, das können die wenigsten behaupten, ist das der Nährboden, um wirklich träumen zu dürfen?
Ja, ich sage ja. Ich sage ja, jeder hat Ziele. Mein Ziel war, als ich angefangen habe, ich möchte unbedingt in den Profibereich. Dann hat man es geschafft, über den Weg des Co-Trainers, auch über den Nachwuchsbereich kommt, vom Horst Rubisch geholt. Dann hast du das nächste Ziel oder hatte ich das nächste Ziel. Das ist individuell unterschiedlich natürlich. Ich muss unbedingt in die Bundesliga. Auf dem Weg dahin habe ich mit Sicherheit Fehler gemacht, in Entscheidungen bei Vereinen zu unterschreiben, bei denen ich besser nicht unterschrieben hätte. Aber das weiß ich im Nachhinein erst. Nur Ziele zu formulieren, die erreichbar sind und die plausibel erklärbar und zu erzielen sind, ist eigentlich das Ziel eines jeden. Und wenn dein Ziel ist, so lange wie möglich erfolgreich bei Regensburg zu bleiben, dann ist es natürlich die Frage, was daraus resultiert. Dann kann ich mir vorstellen, wenn es weiterhin so läuft, du musst nicht unbedingt Erster bleiben und Erster werden, aber dann gibt es den einen oder anderen Verein, das sind ja nicht alle diejenigen, die auf dem Baum schlafen, die sagen, im Moment mal eben, die Telefonnummer besorgen wir uns mal ganz schnell und der Trainer würde auch gut zu unserem Verein passen. Wenn das dann Erstligist ist oder ein anderer Verein, der dir die Ambitionen gibt, möglicherweise, falls vorhanden, deine fußballerischen Ziele dann auch noch zu verwirklichen. Wir reden jetzt bewusst nicht vom Materiellen, vom Finanziellen her. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich mal irgendwo Funktionär wäre und ich dann loseisen müsste in Regensburg, hoffe ich, dass die Ablösesumme nicht so hoch ist.
Ja, aber groß komplett von Peter Dober. Also bislang wirklich.
Aber wenn man Christian Keller kennt, das wäre schon eine harte Sache.
Okay, aber nach wie vor eben der Traum, lange oben bleiben, Klassenerhalt bleibt das Ziel, alles was drüber kommt, nehmt ihr gerne mit.
Also natürlich, so wie vorher Jonas Bohl gesagt hat, es gibt keinen Verein, der nicht die Ziele erreichen will, die er erreichen kann. Und es gibt keinen Trainer und keinen Verein, der ein nächstes Spiel nicht gewinnen will. Aber wir sind uns völlig bewusst, wir haben noch 30 Spiele zu Saisonende. Also wir brauchen noch 30 Punkte, dass man sicher ist. Also heißt, wir müssen jedes dritte Spiel gewinnen. Aha. Und das hört sich schon brutal an, wenn man sagt,
42 Punkte ist aber verdammt lange und gut sicher.
Ich wollte gerade. Ja, aber ja. Wenn das erst zu Ende passiert, ja. Ist, also wirklich, das ist klar. Jeder Punkt in dieser Liga ist Gold wert. Vor allem, wenn du das schaffst, so eine kleine Miniserie, die ist jetzt passiert, dann kann schon was entwickeln. Dann sind umso einfacher, vielleicht den einen oder anderen Punkt noch dazu zu holen, bevor man in einen Strudel kommt, wo du dann wirklich von vielen Dingen nach unten gezogen bist, wo es schwer ist, wieder rauszukommen. Und das ist für uns dann auch brutal schwer.
Also wir sind sehr gespannt und werden das interessiert verfolgen. Ein anderer Verein, nämlich Werder Bremen, der ist irgendwie in diesem Strudel drin. Bundesliga-Abstieg und Personalchaos XXL. Also es sind so viele Abgänge in den letzten Tagen verkündet worden. Also ich habe eben noch mal so ein paar rausgesucht. Also Rashica, klar, ist schon lange weg. Beide Eggestein, Sargent, Augustinsson, Moisander, Gebre Selassie. Insgesamt 15 Abgänge. Michael Enke, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, Markus Anfang, den wir hier sehen, er ist die ärmste Sau der zweiten Liga. Warum ist er wirklich momentan nicht zu beneiden? Weil er hat eine Mannschaft, die sportlich noch nie gefühlt ja zusammengespielt hat. Er hat selber gesagt, am Wochenende hatte ich mit dem Augenzwinkern auf der Bank das letzte Mal als U17-Trainer so viele Nachwuchskräfte da sitzen. Ist das irgendwie mit Erfolgschancen momentan im Gepäck, wie er mit dieser Mannschaft unterwegs sein muss durch die Rahmenbedingungen in Bremen?
Ja gut, also erstmal muss man natürlich ein bisschen revidieren meine Aussage und sagen, er wusste, was auf ihn zukommt wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus.
Also das, ja, mal, das der weiß letzte ich nicht. Neuzugang, den Werder verkündet hat, war, glaube ich, vor 54 Tagen, also Anfang Juli. Und seitdem 15 Abgänge, Import, Export, irgendwas stimmt da ja nicht.
Ich glaube, was schlimmer ist, ist, dass so eine negative Stimmung in so einem Verein ist, einfach durch den Abstieg einerseits und dann durch die finanziellen Probleme, die scheinbar da sind und dass dann nur darüber geredet wird, wir müssen erstmal Geld einnehmen. Es wird nicht positiv geredet, positiv gedacht, weil man es auch nicht kann. Ne? Also man kann ja nicht einfach sich da hinstellen und sagen, jetzt sind wir mal alle schön positiv. Und das ist, glaube ich, das Problem. Aber auf der anderen Seite, ich habe mit Peter auch darüber diskutiert, das Argument von ihm, eigentlich kann er auch nur gewinnen, weil die Situation eh so schwierig ist, die kann man natürlich auch anführen. Aber ich denke, es ist in so einem Umfeld schon schwierig, was Neues aufzubauen, weil das muss Werder ja. Die haben nichts, wo sie drauf zurückgreifen können. Gerade wo sie jetzt die gestandenen Spieler, die so Säulen waren, auch wenn es mit dem Nichtabstieg nicht ganz geklappt hat, wenn du die dann auch schon abgibst, dann hast du natürlich überhaupt gar kein Gerüst, wo du jetzt direkt drauf bauen kannst. Das musst du aufbauen.
Frank Baumann hat letzte Woche hier im Doppelpass auch Klartext geredet und sagt natürlich auch, es wird sich halt bis Ende August noch eine Menge tun. Er wird daran gemessen und natürlich, was am Ende der Saison rauskommt. In Bremen sagt man ja selber, es ist ein Wiederaufbau, kein Kampf um den Wiederaufstieg. War das von Anfang an einfach realistisch betrachtet, wenn man so die ersten 4 Spieltage miterlebt hat?
Am Anfang wusste man nicht, wen man verkaufen muss. Oder wozu ist man überhaupt imstande? Wie viele von den Spielern, die ich eigentlich abgeben müsste, werde ich überhaupt los? Und von daher war es von vornherein klar, dass das Anfang eine Mannschaft am Anfang vorbereitet hat auf eine Saison, von der er nicht wusste, ob die am Ende der Transferperiode überhaupt noch die Mannschaft sein wird. Also das ist natürlich ein Unterfangen. Schwerer kann es nicht sein. Im Sinne der Glaubwürdigkeit, im Verkaufen deiner eigenen Philosophie. Erklären von Zielen kann ich ja gar nicht machen. Da ich nicht weiß, welche Spieler ich habe, kann ich kein Ziel in Angriff nehmen und sagen, da und da möchten wir landen. Also ein Austausch dieser Art, da kann man, glaube ich, nicht von Wiederaufbau reden oder Neuanfang reden. Das ist ein Austausch, der sieht für mich nicht geplant aus, der sieht erzwungen aus. Denn zu diesem Austausch und zu dem klaren Angelegenheit, dass ich Spieler abgeben muss, muss aber irgendwo und irgendwann auch mal ein Spieler kommen, denn der muss ja eine Vorbereitung mitmachen.
Das sind ja nur noch ein paar Tage.
Also ganz genau.
Gute Woche noch, dann ist Feierabend.
Was da teilweise gemacht wurde, ich habe einiges gehört aus dem Umfeld von Werder Bremen, dass des Öfteren schon vor Wochen klar angesprochen wurde, dann und dann kommt ein neuer Mann, der Trainer sich daraufhin eingestellt hat. Aber aus diesem Transfer ist wieder, warum auch immer, das kann natürlich ich nicht beurteilen, aber wieder nichts geworden. Das ist natürlich eine Sache im Sinne der konstruktiven Arbeit eines Trainers, die dem total widersprechen. Und von daher nicht unbedingt die ärmste Sau, weil er mit ähnlichen Dingen ja hat rechnen können. Und er hat das große Glück, dass er kein Ziel formuliert ist. Und das große Glück dahingehend, deswegen erst recht nicht ärmste Sau. Also an ihm, am Trainer, liegt es mit Sicherheit nicht. Denn der kann gar nicht unter Beweis stellen, was er hätte machen können, im Falle, dass er eine Mannschaft gehabt hätte.
Nun ist das eine schwierige Situation. Also wahrscheinlich ist Markus Anfang da wirklich nicht zu beneiden, ob dieser Personalsituation. Man operiert am offenen Herzen, die Saison läuft schon, man hat noch keinen Kader zusammen. Was würden Sie ihm raten? Wie kann man jetzt umgehen, um auch diese Stimmung ja irgendwie wieder zu drehen? Klar, man braucht Ergebnisse, aber alles fokussiert sich ja auf Personalsorgen, Abstiegsphilosophie oder beziehungsweise eben diese Realität hat alle geschockt in Bremen. Was kann man ihm raten als Berufskollegen?
Ich bin nicht so erfahren, glaube ich, dass ich da jetzt Ratschläge teilen kann und darf, aber so aus diesem bisschen oder kleinen Erfahrung, den wir gemacht haben, wir haben auch immer wieder personelle Veränderungen, weil die Spieler einfach zu größeren Vereinen gehen, weil wir die letzten Jahre immer wieder Leihspieler hatten, die dann zurückgehen mussten. So, das kann der Trainer alleine nicht schaffen, also, das sage ich ganz offen und ehrlich. Da müssen viele andere auch mitmachen, dahinter ihm stehen und Geduld haben und sich immer wieder vor ihm stellen, weil also Markus Anfang von meiner Seite für den größten Respekt, dass du das so angehst und machst und so, das ist eine Herausforderung und der traut sich das zu machen und der weiß ganz genau, was auf ihn zukommt und ich hoffe, der hat das gut abgeschätzt, dass die Leute um ihn herum ihm genau das geben, was er jetzt braucht.
Tja, nämlich neue Spieler. Ja,
aber das ist das Problem. Jetzt reden wir von der Mannschaft richtigerweise, vom Trainer richtigerweise, aber wir reden auch nicht davon, was ist mit dem Sportdirektor? Bleibt der, wenn der neue Aufsichtsrat kommt? Ein Mann, der die Mannschaft zusammenstellt, wie sie dann sein wird, muss dann möglicherweise die ganze Arbeit übergeben an einen neuen Sportdirektor möglicherweise, der eine ganz andere Philosophie vielleicht hat. Was ist mit dem Mann, der Marco Bode ersetzen wird? Marco Bode hat ja gesagt, er würde der Wahl sich nicht mehr stellen. Also da sind noch Probleme in der Gesamtstruktur des Vereins, die erstmal gelöst werden müssen. Und das alles auf Kosten des sportlichen Erfolges. Und das ist natürlich problematisch.
Also schwierige Situation in Bremen. Es ist tatsächlich so, die Krisenriesen sorgen für die Schlagzeilen in der zweiten Bundesliga. Aber auch Michael Henke hat für viele Schlagzeilen in seinem Leben gesorgt. Die meisten waren sehr positiv. Wir haben es eingangs der Sendung gesagt, 2-mal Champions League, 7-mal Meister geworden mit Dortmund und mit den Bayern. Und zuletzt 2 Jahre auch in Ingolstadt gearbeitet. Eigentlich euphorisch, denn die Mannschaft ist aufgestiegen. Aber diese Mannschaft ist nicht mehr unter seiner Führung. Auch der Trainer wurde geschasst. Was war da los und warum ist die zweite Liga auch auf diesem Feld offensichtlich sehr, sehr verwirrend. Manchmal zumindest. Gleich reden wir drüber hier im Doppelpass der zweiten Bundesliga. Zurück beim Doppelpass zweite Bundesliga. Was haben wir nicht in den letzten Minuten schon alles besprochen? Peter Neururer, der sagt bei Schalke in dieser Saison, das wird schwierig mit dem Aufstieg. Dann der Erfolgstrainer Nersat Selimbegovic, es bleibt ein schwieriger Name, der sehr offen über seine Erfahrung auch im Krieg damals gesprochen hat, als er als junger Mann nach Deutschland floh, jetzt als Fußballtrainer und Spieler höchst erfolgreich war und ist und momentan den Tabellenführer mit Regensburg wirklich weit nach vorne bringt. Und jetzt wollen wir ein bisschen über Michael Henke reden. Wenn wir da auf alte Bilder gucken, dann werden Sie sagen, Moment mal, das war doch der Mann, der mit Ottmar Hitzfeld ein Traumduo gebildet hat. Hier links sehen wir ihn, also Ottmar Hitzfeld in der Mitte. Sie waren der Co-Trainer damals, Champions-League-Sieger mit Dortmund, Champions-League-Sieger mit den Bayern, etliche Meistertitel. Also das war eine Erfolgsgeschichte. In den letzten Jahren in Ingolstadt gearbeitet, auch da sehr erfolgreich. Unter anderem den Aufstieg realisiert, vor wenigen Monaten muss man sagen, wieder in die zweite Liga zurückgekommen. Thomas Ural war der Trainer. Dann hat der hingeschmissen, direkt nach dem Aufstieg. Sie haben dann auch gesagt, nö, so habe ich auch keine Lust mehr weiterzumachen. Und plötzlich war die Geschichte vorbei. Und bis heute fragt man sich, hä, was ist da passiert?
Ja, sehr ungewöhnlich, muss man sagen, dass quasi die gesamte Führungscrew jetzt, die für den sportlichen Bereich zuständig war, nach einem Aufstieg nicht mehr da ist. Aber gut, manchmal ist das im Fußball so, wobei das, glaube ich, auch ziemlich einmalig ist und ein bisschen wenig aufgefallen ist, weil es halt in Ingolstadt abspielt.
Ich glaube, bei Schalke, Bremen, HSV, wo bei den anderen Clubs, über die wir geredet haben, wäre das ein undenkbarer Fall gewesen, weil ein Erfolgstrainer und ein Sportdirektor, der ja auch nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht haben kann, wenn eine Mannschaft aufhört und plötzlich ist alles vorbei. Was war der Grund?
Ja gut, also dieser Job als Sportdirektor war natürlich neu für mich in den letzten 2 Jahren. War ein ganz neues Arbeitsfeld, aber ich glaube, durch den Aufstieg haben wir es nicht ganz so schlecht gemacht, weil das war von vornherein das Ziel, dass wir innerhalb 2 Jahre, wenn es geht nach einem Jahr, aber die Relegation gegen Nürnberg haben die meisten noch vor Augen, hat es nicht ganz geklappt, aber nach 2 Jahren haben wir es geschafft. Also wir haben eigentlich alle unsere Ziele erreicht und nach dem Aufstieg, aber quasi einen Tag danach, stellt man dann plötzlich fest, dass in einem Club sich was geändert hat, dass neue Ideen aufgetaucht sind. Ich hatte vorher schon die Struktur des Clubs kritisiert, wo man auf einen Hauptgeschäftsführer gesetzt hatte, der aber nicht aus dem Fußball kommt, also keine Erfahrung im Profifußball hat. Und das sehe ich sonst kaum irgendwo im Profifußball. Da ist immer der sportlich Verantwortliche auch mindestens auf der Höhe. Und gut, und als ich das dann gemerkt habe und dann auch die Trainerfrage so im Raum stand, ohne dass wir da lange drüber diskutiert hatten, die Zeit war auch gar nicht da. Gut, dann merkt man einfach, hier läuft was auseinander, es sind andere Vorstellungen und dann finde ich es besser, wenn man dann sagt, pass auf, okay, ihr habt andere Vorstellungen, macht das, aber nicht mit mir, weil ich will Erfolg haben unbedingt und ich bin ziemlich davon überzeugt, dass man so keinen Erfolg haben kann. Also muss man die Konsequenz halt ziehen.
Sauer oder enttäuscht?
Enttäuscht. Enttäuscht, weil natürlich wir wirklich alles wirklich sehr hart gearbeitet. Ich habe zum Ottmar Hitzfeld nach dem Aufstieg mit ihm telefoniert und gesagt, hör mal, Champions League zu gewinnen mit dir als Co-Trainer, das war Kindergarten gegen die Arbeit, die ich die letzten 2 Jahre hatte, ja. Weil es halt auch ungewöhnlich war. Und für mich ja auch, der jeden Tag auf dem Platz war, plötzlich habe ich 8 Stunden, 9 Stunden im Büro gesessen und abends noch ein Gespräch mit einem Spielerberater geführt. Und insofern war das sehr fordernd und dann will man natürlich auch grundsätzlich weitermachen. Man hat Ideen im Kopf für den weiteren Werdegang, welche Transfers kann man machen und so weiter. Und dann stellt man aber plötzlich fest, dass nicht mehr alle im Verein an einem Strang ziehen. Und wie gesagt, und dann ist es besser, da muss man auch so ehrlich sein und sagen, pass auf, okay, dann müssen das halt andere machen, aber dann nicht mit mir.
Ja, also Michael Enker hat vor der Sendung uns auch schon gesagt, natürlich haben ihn so viele angerufen und gefragt, Moment mal, was ist denn da los? So ein Mann, der nun wirklich auch eine Reputation im deutschen Fußball hat. Wie hast du das von außen wahrgenommen? Irgendwie war das schon ein bisschen Chaos. Nun ist Ingolstadt auch sehr, sehr schlecht in die Saison reingestartet, hat jetzt den ersten Punkt geholt am Wochenende, ist aber weit hinten drin. Inwieweit hat dein Verein zumindest doch einen sehr, sehr mutigen und ungewöhnlichen Weg gegangen in den letzten Wochen?
Das ganze Vorgehen kann ich nicht als mutig bezeichnen. Denn Mut ist eigentlich ein positives Ding. Und das, was da geschehen ist, ich als Außenbetrachter, der den Micha und teilweise die Arbeit von Michael schon seit über 30 Jahren kennt, und dann feststellen muss, dass ein Trainer, egal wie man zum Trainer steht, und der Leiter, der sportliche Leiter, der Sportdirektor, wie man den Titel auch immer bezeichnen mag, also die beiden Garanten in Verbindung mit Mannschaft des Erfolges, des nicht unbedingt einkalkulierbaren Erfolges, gehen gleichzeitig weg. Dann muss ja unglaubliche Dinge im Verein passiert sein. Denn das hat es im ganzen deutschen Fußball, ich habe mal nachgeguckt, als ich das dann gehört habe, nach einer gewissen Verdrängung von meinem Schock, das hat es noch nie gegeben. Und das kann nur gut gehen für den Verein, wenn man erfolgreich ist, sprich, wenn man zumindest die Klasse hält. Wenn das nicht der Fall ist, sind die Protagonisten, die diese Entscheidung mitgetroffen haben, mit Sicherheit auch dafür verantwortlich zu machen, warum Ingolstadt möglicherweise, was ich Ihnen nicht gönne, gar keine Frage, aber möglicherweise nicht die Klasse hält.
Ja. Nun ist ja die Frage, was macht man in der Zukunft? Anfang 60 ist ja noch kein Alter. Lieber Sportdirektor, doch wieder auf die Trainerbank zurück. Ich meine, Sie haben ja auch als Cheftrainer schon gearbeitet, waren ja nicht nur Co-Trainer. Vorrangig eben gerade mit Ottmar Hitzfeld. Was ist der eigene Berufswunsch?
Ich will möglichst schnell wieder arbeiten, weil die Pause, die ich jetzt hatte, reicht mir eigentlich auch. Und dann bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Also ich habe früher gesagt, mit einem guten Trainerteam auf dem grünen Rasen stehen, bei einigermaßen vernünftigem Wetter, einen schönen Job gibt es nicht.
Ja. Ja,
also das ist einfach herrlich, wenn es einigermaßen läuft und man Erfolg hat. Allerdings die Erfahrung jetzt als Sportdirektor war auch interessant, weil, wie gesagt, ganz neue Sachen man kennengelernt hat. Also ich bin da eigentlich offen für alles. Hauptsache, es hat mit Profifußball zu tun.
In- oder Ausland, auch egal.
Auch egal.
Die Frage, die ich stellen muss, Micha, bist du denn sofort abkömmlich? Du hattest ja noch Vertrag, hat man nicht abgefunden, sodass du morgen sofort woanders arbeiten kannst? Das ist ja die Frage.
Ja, also wir haben uns sehr schnell geeinigt, sodass alles geregelt wurde und ich quasi direkt auch wieder arbeiten kann. Also keine Sperrfrist oder irgendwas.
Also das ist doch mal ein gutes Signal, wer Lust hat, mit dem Mann zusammenzuarbeiten. Er hätte wieder Zeit und er hat eine Menge an Titeln vorzuweisen. Dann sage ich erstmal bis hierhin wirklich vielen Dank, nicht nur für den heutigen Besuch. Letzte Frage geht an den Mann, der momentan als Tabellenführer auf die Konkurrenz nach unten guckt. Wie lang ist das realistisch noch?
Mal sehen, wir sind im Moment gut drauf. Jetzt kommen schwierige Spiele, weil wir die erste
Jetzt kommt der Tabellenführer. Reist durch Deutschland.
Aber eigentlich interessiert uns das nicht. Also ich schaue wirklich nicht, wie lange wir Erster bleiben können, sondern ich schaue, wie viele Punkte wir auf den 16. haben erstmal.
Gut, das ist der Blick. Die Fans werden wahrscheinlich bald die Trikots mit der Tabelle, zumindest nach den ersten Spieltagen, dann drucken.
Und Paderborn drängt von hinten.
Wollte gerade sagen.
Paderborn kam ein bisschen zu kurz, weil ich komme aus Paderborn.
Ja.
Weil immer der Erste, Zweite genannt wurde und der Dritte Paderborn. Zu wenig.
Wir werden auch darüber in den nächsten Wochen sicherlich reden, weil es ist eine Liga, die momentan also Paderborn auf 3, Dresden auf 2 und Regensburg auf 1 hat. Das ist schon sehr ungewöhnlich. Die großen Namen schwächeln, die kleinen sorgen für viele Erfolgsgeschichten. Nächsten Montag, 21.45 Uhr, melden wir uns dann zurück. Meine Herren, vielen Dank für den Besuch und dann reden wir weiter über diese zweite Bundesliga. Nicht vergessen, Samstagabend das Topspiel Düsseldorf gegen Schalke ab 19.30 Uhr.